Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau.
Well, who repairs you? Who maintains you?
I am programmed for self-repair. I am maintained by my heart. Is everything in order?
Who maintains your heart?
My heart is maintained by the doctor.
Doctor who?
Dr. Chang!
Ja, hier bin ich auch schon, Dr. Chang. Ich grüße euch ganz herzlich zur 8. Ausgabe der Kulturpessimisten. Oh, ich bekomme gerade einen Zettel reingereicht. Wir haben einen kleinen Ausfall. Der Angbo ist heute nicht dabei, aber dafür haben wir einen würdigen Gast gefunden, nämlich den Lars. Hallo, Lars.
Hallo.
Und auch der Big Macintosh ist wieder mit von der Partie.
Ja, wie sollte es auch sonst sein? Guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr uns hört.
Gute Nacht oder gutes Ende, wenn ihr uns nach der Apokalypse hört. Wir haben uns heute versammelt zu einer ganz besonderen Folge, auf die ich mich schon sehr lange freue, nämlich zur Post-Staffel 8 Doctor Who-Besprechung. Und deswegen ist auch der Lars oder Herr von Speck da. Ich würde dich jetzt kurz mal vorstellen, du bist auch Podcaster, wo kann man dich denn finden?
Ihr findet mich bei der Geschichtendose, geschichtendose.de. Da lese ich selbst Geschichten vor, die ich selbst geschrieben habe. Ich mache das tägliche Wort, ein Podcast, wo jeden Tag ein Wort vorgetragen wird. Und aktuell ist die Speckschau dazugekommen. Das ist ein Podcast, wo ich relativ knapp in ein paar Minuten jeweils einen Film vorstelle.
Genau, also du bist sehr umtriebig in der Podcast-Szene, dir ist das Mikro nicht fremd.
Nein.
Und der Ausschlag, der es dazu geführt hat, dass du heute hier bist, ist ein Text von dir, wo du dich über Moffat auslässt zu Beginn der 8. Staffel. So wie ich das verstanden habe, ist der nach der ersten Folge entstanden. Kannst du kurz was zu diesem Text sagen?
Ja, der Text ist so eine Art Rant gewesen, weil ich mich nach der 3. Folge irgendwie geärgert habe über die Geschichte, die da erzählt worden ist. Und ich habe dann irgendwie Lust gehabt, das mal zu formulieren, weil das schon was war, was mich irgendwie länger gestört hat. Und ich habe das an Moffat festgemacht. Das war vielleicht nicht ganz fair. Und mittlerweile sehe ich das auch alles etwas gelassener. Aber das war so, nach der 3. Folge der aktuellen Staffel habe ich gedacht, so, das kann's doch nicht sein, was macht der da? Und hab dann eben diesen Text geschrieben.
Ich habe eben die Folgenreihenfolge nicht mehr im Kopf. Was waren die ersten, dem Öffner, was waren dann die ersten zwei Folgen?
Die zweite Folge war die Robots Dalek, ich glaube, die heißt auch Into the Dalek.
Oder? Stimmt, ja.
Into the Dalek und dann Robots of Sherwood.
Genau, und Robots of Sherwood war so, naja, die fand ich richtig, bescheiden. Und dann hab ich gedacht, jetzt musst du mal irgendwie was schreiben und das mal in Worte fassen und dich mal ein bisschen näher damit beschäftigen.
War Robots of Sherwood das Larvenmonsters von Moffat? Findest du das?
Das Larvenmonster?
Das ist Larvenmonsters, ist eine Folge der Russell T. Davies-Ära, die so als allgemein schlechteste Folge der neuen Doctor Who-Serie angesehen wird. Die ist bei allen Rankings immer am tiefsten gesetzt, zusammen mit Fear. Es ist so eine Folge, wo der Doktor gar keine so richtige Rolle spielt und es wird ein neuer Trupp an Menschen eingeführt, die irgendwie ein Monster bekämpfen, das durch einen Kindermalwettbewerb der BBC entstanden ist. Und diese Folge war so schlimm, dass sie so am besten in den Giftschrank gekommen hätte sollen.
An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, das ist auch besser so wahrscheinlich.
Hatte ich den Kommentar vom Hirnblockade richtig verstanden, dass er die Folge total super gut gefunden hat?
Nee, also er hat mir Kontra gegeben. Also ich habe ja geschrieben, dass ich so das Gefühl habe, dass mit Moffat irgendwie sich die Geschichten geändert haben. Und er sagt, ja, das ist auch so, aber für ihn haben sich die dann zum Besseren gekehrt. Und ich habe eigentlich das so ein bisschen als Qualitätsabfall empfunden. Also
aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das Pferd so ein bisschen von der falschen Seite aufzäumen,
ja,
dass wir zurzeit aktuell ein paar Hörer vielleicht abhängen und wir vielleicht am Anfang anfangen sollten.
Ja, also ich hatte das so geplant, dass wir jetzt erstmal einen spoilerfreien eine kurze Bewertung abgeben, wie wir die Folge fanden, für Leute, die jetzt überlegen, ob sie weiterschauen sollen oder nicht. Und dann in die volle Spoilerzone gehen und so ein bisschen durch die einzelnen Folgen durchhangeln. Wir haben noch etwas anderes vor, aber Dr. Who soll heute der Kernblock dieses Podcasts werden.
Wir können ja auch noch mal ganz kurz erklären, was denn so die Prämisse vor der Staffel 8 war. Wir hatten ja mit Matt Smith einen verschiedenen Doktor, der regeneriert ist und jetzt von Peter Capaldi gespielt wird, aber der Companion ist mit Clara ja gleich geblieben. Und dann steigen wir halt mit der ersten Folge ein, die wir ja auch schon zum Teil so ein bisschen besprochen haben. Und das zieht sich halt noch so ein bisschen durch die Staffel durch, dass Clara halt erstmal den neuen Doktor kennenlernen muss und rausfinden muss, ob er denn überhaupt noch derselbe ist oder ob er denn überhaupt noch was ist, was ihr gefällt. Und dann können wir jetzt mal reingehen in die Bewertung der Staffeln.
Ja, also ganz kurz noch, bevor wir in die Spoilerzone gehen, weil wir, also ich würde sagen, so allgemein viel Gegend, wenig Landschaft, wie man so schön sagt. Es gab sehr viel Charakterentwicklung in dieser Folge, aber in dieser Staffel. Aber dafür waren die Geschichten eher so mäßig. So also würde ich mal diese Staffel zusammenfassen.
Das ist ja mein Fazit. Was ich auch schon mal gelesen hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob das nicht sogar bei dir, Lars, im Text war, dass die 8. Staffel wohl sogar eigentlich noch mit Matt Smith geplant war und er dann abgesprungen ist und sie deswegen noch den neuen Doktor mit als Story Arc reinschreiben mussten, was am Anfang wahrscheinlich irgendwie gar nicht so geplant war.
Nee, das hast du nicht bei mir gelesen.
Okay.
Das ist ja ganz lustig. Also irgendwie kriegt Moffat nie das, was er will. Also er wollte ja, als er angetreten ist als Showrunner, wollte er erst ja Peter Capaldi casten. Und der hat zuerst abgelehnt. Und dann hat er sich für Matt Smith entschieden und dann hat das so gut funktioniert. Und ich glaube, ich glaube, Matt Smith wollte weitermachen, aber er durfte nicht mehr. Und irgendwie ist das jetzt gerade nicht so glücklich gewesen.
Ich hab's halt jetzt letztens genau andersrum gehört.
Das war ja bei Eccleston genauso, dass sie sich zerstritten haben und dass er ja noch nicht mal fürs 50-Jahre-Special zurückkam, um seine Regeneration zu erleben. Das ist irgendwie manchmal etwas unglücklich mit den Doktoren und Showrunnern. Ja, aber ich würde sagen, also die Staffel lohnt sich für die Entwicklung des Doktors und vor allem für Clara. Also
ja.
Clara hat einen riesigen Satz gemacht in dieser Staffel und wer in der letzten Staffel mit ihr noch nicht warm geworden ist, der hat große Chancen, diese Staffel zu tun.
Ja, das Problem hatte ich am Anfang von der 8. Staffel schon so ein bisschen, dass ich mich über das Ende der Matt Smith-Staffel noch nicht so richtig mit Clara angefreundet hatte oder noch nicht mich so richtig an sie gewöhnt hatte und dann muss man sich noch an den neuen Doktor gewöhnen. Das war schon erstmal grenzwertig so ein bisschen, aber sie haben es gut hingekriegt.
Ja. Okay, dann.
Und sie führen ja dann auch einen neuen Charakter ein, oder wollen wir den in die Spoilerzone mit reinnehmen?
Ich glaube, den packen wir in die Spoilerzone. Lars, möchtest du auch noch so ein spoilerfreies Fazit abgeben?
Von der aktuellen Staffel?
Ja.
Ja, es gab einige Folgen, die haben mir dann doch im Nachhinein sehr gefallen. Und insgesamt würde ich sagen, ist die Staffel nicht unbedingt schlechter als die vorherigen. Und ich habe ja das relativ schlecht gemacht in meinem Text und ich würde sagen, doch, ist okay.
Ja, ich fand die Staffel relativ gut und beim Schauen hatte ich auf alle Fälle so den Effekt, dass ich mich nach jeder Folge mehr auf die nächste gefreut habe und das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen für eine Serie.
Ja. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt für den Spoiler-Teil für uns von unseren Nicht-Doctor Who-Hörern und sehen uns gleich wieder. Und alle anderen kommen jetzt mit auf unsere Reise durch die 8. Staffel. Ja. Moderationsschule 101.
Und die Tarte hebt ab.
Ja. Boom, boom, boom. Vielleicht spiele ich noch ein Geräusch ein. Ja, erste Folge. Tyrannosaurus Rex in der Themse.
Ja.
Was ich sehr lustig fand, es gab danach einen Kommentar, da hieß es, ja, also so ein T-Rex, der wird maximal 3 Meter groß oder 5 Meter, aber garantiert nicht so groß wie der Big Ben. Also da hat schon mal Moffat sich den ersten physikalischen oder hier evolutionären Fauxpas geleistet, den er noch in einigen Folgen wiederholen wird.
Ja, das ist ja, also ich finde, da muss man immer eine Balance finden. Man kann natürlich ganz absurde Sachen machen, aber das muss auch zu der Geschichte passen, die man erzählen will. Und ich glaube, so was größer zu machen als ist, ist gerade bei einem Dinosaurier jetzt nicht so schlimm.
Ja, es war nicht so schlimm, aber hätten wir mal in was ist was Buch nachschlagen können.
Ja, ich glaube, das kann man noch zum Teil so hinbiegen, dass ein Dinosaurier durch Zeitreise vielleicht größer wird und durch Reise durch Zeit und Raum, da kann ja sein, dass da zufälligerweise irgendwas so verkrümmt wird, dass es einfach größer wird.
Ja, okay. Da wird sich Moffat bestimmt irgendwas Schlaues ausdenken, wenn er nachgefragt wird.
Kann ich kurz einen Disclaimer bringen?
Ja.
Ich mag das ja bei Science-Fiction-Serien nicht so, wenn man da allzu nitpickerig rangeht. Also ja. Wenn man dann so sagt, ja, das passt, stimmt aber nicht mit der und der physikalischen Regel ein und nach der Physik, da kann das gar nicht so sein, das dürfte gar nicht so passieren. Und bei Science-Fiction-Serien finde ich es eher wichtig, dass sie mit ihren eigenen Gesetzen nicht spricht.
Ja,
sie kann eigene Gesetze aufstellen, dann muss sie sich aber dran halten.
Ja, das habe ich auch gar nicht so schlimm empfunden. Ich fand es so lustig, dass gerade in der ersten Szene dann schon ein kleiner Fehler gemacht wurde. Aber generell finde ich so Einführungsdoc, also die erste Folge mit einem neuen Doktor, fand ich bei allen Doktoren immer etwas schwach. Also bei allen neuen.
Ja, das stimmt. Also ich fand, hier war vor allem das Problem die Länge der Folge. Also 76 Minuten dauert die ja. Und ich fand das schon ein bisschen anstrengend alles, weil das auch so ein bisschen ausgefranst ist und so. Also es wird so viel erzählt und so viel geredet, es passiert ja gar nicht so viel. Und ich weiß nicht, die Folge kommt irgendwie nicht auf den Punkt, kommt am Anfang nicht in die Gänge und das hat mir gar nicht gefallen. So das Visuelle, das kriegt Moffat ja immer super hin. Deswegen war der Dino ja so groß, ne, damit man den neben dem Big Bang zeigen kann, Teaserbilder damit machen kann und so. Das ist ja auch cool. Ja? Das ist bei Tumblr geht das natürlich ab, ist doch klar. Mhm. Aber naja, das macht ja nicht automatisch die Geschichte gut. Und ich fand, hier war vom Spannungsbogen her und vom Aufbau der Episode, das hat nicht so richtig gut funktioniert.
Ja, die haben wahrscheinlich noch, sind sie auf diesem 50-Jahr hochgeschwebt. Also sie hatten ja, was sie davor gemacht haben, muss überlegen, das war ja erst die 50-Jahr-Jubiläumsfolge, danach kam gleich das Weihnachtsspecial und dann gleich die neue Folge, da, dass man vielleicht doch etwas übermütig war von den letzten 2 Folgen, die man gemacht hat. Aber ich fand so ein bisschen lustig, wie dann der Doktor dann sich selbst gefunden hat, so, ach, oh Gott, I'm Scottish.
ja.
Und dann so, ach, dieses Gesicht, das kenne ich doch irgendwo her, also dass sie dann auch Bezug genommen haben, dass Capaldi ebenso wie Karen Gillan in der Fires of Pompeii Folge war. Mal sehen, wer sich noch daraus rekrutiert. Es gab wesentlich schlechtere Einführungsfolgen, also gerade der erste Doktor mit diesen komischen Plastikmonstern,
ja.
Das fand schon sehr schrecklich.
Ich fand auch die Tennant-Regeneration nicht so spannend jetzt.
Ja, das fiel ja auf eine Weihnachtsfolge, oder?
Ja, genau, da gab's diese komischen Trompetenspieler.
Ja, und
Der Doktor 2 Drittel der Zeit einfach nur im Bett liegt und gar nichts macht, gefühlt.
Und dann gleich seinen Arm verliert.
Ja, aber ich glaube, die von Matt Smith, die war noch besser als die vom aktuellen.
Die
war irgendwie lustiger mit dem mit den Fischstäbchen und dem Senf und, ja. Ach Quatsch, Senf.
Custard.
Genau.
Senf wäre ja doch irgendwie in Ordnung gewesen.
Ja, mein ich ja.
Die war gut und die hat auch so gleich das Level für Matt Smiths Acting gesetzt.
Ja.
Also dieses, was er bei, also Capaldi hat sich in dieser Staffel ja komplett nochmal gedreht. vom Anfang her. Also am Anfang war ja doch so im Matt Smith-Modus, hat man das Gefühl gehabt, und hat sich dann erst richtig in seinen eigenen Doktor reingefunden.
Ja, was so der Unterschied ist zwischen Matt Smith und Capaldi, ist ja auf alle Fälle, der Matt Smith-Doktor war ganz viel Matt Smith drin. Also ich hatte so den Eindruck, dass er schon viel von sich selbst in die Rolle reingelegt hat. Und der Capaldi-Doktor ist eher so gespielt, wie er geplant ist. Der Capaldi ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler und bringt das extrem gut rüber. Deswegen denke ich mal, dass das auch geplant war, dass er nach der Regeneration natürlich erstmal noch Eigenschaften vom alten Doktor hat, die sich aber auch irgendwann legen, wenn die Regenerationsenergie raus ist.
Das würde ich nicht so sehen. Also ich kannte Capaldi schon davor aus anderen Serien, wie also aktuell hatte bei Musketeers den Kardinal Richelieu gespielt, und dann hat er noch die Rolle, wofür berühmt ist, The Thick of It, eine Rolle, wo er ein Unterminister oder Untersekretär spielt, der ständig am Fluchen ist und immer nur immer nur Fuck sagt und Scheiße, und viele haben ja gehofft, dass der Doktor jetzt nur flucht. Aber man erkennt schon seinen Stil raus, aber er ist halt komplett anders wie Matt Smith.
Also der aktuelle Doktor ist auf jeden Fall geprägt von William Hartnell, vom allerersten Doktor. Dahin wollte Moffat da, glaube ich, zurück.
Ja.
Der ist auch so vom Charakter her. Das ist so ein bisschen grumpy und ein bisschen unfreundlich und kühler. Und auch von den Companions her, weil der erste Doktor hatte ja auch zwei Lehrer dabei. Der ja jetzt auch wieder.
Stimmt.
Ne?
Ja.
Ich habe so das Gefühl, dass sie den Doktor gar nicht ganz so sehr fluchen haben lassen können, weil Doctor Who ist ja schon auch eine Familienserie und es muss halt schon auch kindergerecht sein.
Ja klar, also das hat niemand ernsthaft erwartet, aber es wäre irgendwie lustig gewesen. Aber er ist ja schon ziemlich hart vorgegangen. Also die zweite Staffel, zweite Folge, wo dann gleich hier so die Frage aufgemacht wird, am I a good man? Und Clara kann die Frage nicht beantworten, aber dafür ist der Dalek sich sicher, wäre ein guter Dalek.
Ja.
Das ist schon, also das war sehr, sehr düster, gleich in der zweiten Staffel.
Und ja, ich glaub, das ist ja ein Motiv, was aus der Eccleston-Staffel quasi wieder aufgegriffen wurde, weil da sagt ihm ja auch ein Dalek schon, dass er einen guten Dalek machen würde.
Ja, genau, das war so das Echo des Time War, was dann immer noch bei Eccleston kam. Deswegen fand ich das hier auch ein bisschen seltsam, dass sie die Frage auf einmal wieder aufgemacht haben. Aber wahrscheinlich wollen sie dann diesen Dreh einfach der neuen Generation, die jetzt vielleicht nachwächst an Fans, nach, wie lange läuft Doctor Who jetzt wieder? 10 Jahre oder sind das erst 9? Sind
2005 hat es angefangen, also 9 Jahre.
Ja. Ja, gut, aber es sind ja dann wahrscheinlich schon wieder viele neue Fans dazugekommen. Vielleicht wollen sie diesen Dreh dann auch nochmal zeigen.
Ja, also sie müssen auf jeden Fall die Fans rüberholen. Also am Ende der ersten Folge wurde diese Losung ausgegeben, ich bin nicht dein Freund, I'm not your boyfriend. Wo dann nochmal Matt Smith aus der Vergangenheit anrufen musste, um Clara zu überzeugen, dass er trotzdem immer noch der gleiche Doktor ist, auch wenn er jetzt 30 Jahre älter ist und komisch aussieht. Und ich glaube, das ging nicht nur an Clara, sondern generell an die ganze Tumblr-Generation an Doctor Who-Fans. Ohne das abschätzig zu meinen. Also ich bin auch großer Tumblrer. Aber sie haben da ein großes Risiko eingegangen, jetzt vom jüngsten Doktor aller Zeiten gleich zum ältesten Doktor aller Zeiten zu wechseln. Das war schon ein harter Move für wahrscheinlich viele jüngere weibliche Fans vor allen Dingen. Ja.
Ich fand den Move nicht schlecht im Nachhinein gesehen.
Nee, schlecht war er nicht. Ich sag nur, dass sie nicht ahnen, also sie wissen im Vorhinein nicht, wie er ankommt und wie sich Capaldi macht.
Ja, aber er hat sich ja sehr gut gemacht.
Ja, also das sagst du, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die mit Capaldi nicht warm geworden sind. Gerade dadurch, dass er so alt und ernst ist und so verbittert.
Ja, aber mir gefällt ja irgendwie gerade das Ernste und an ihm und dass es jetzt mehr Dialog geführt ist und nicht mehr so wüstes Rumgerenne und kopflos irgendwie zu... Naja, ich will den Matt Smith Doktor jetzt nicht kopflos nennen, aber er war halt mehr Action geladen und der neue Doktor ist halt mehr erstmal nachdenken und dann handeln.
Also ich glaube ja, in Bezug auf den Doktor ist das hauptsächlich Gewöhnungssache, weil also Christopher Ecclestone war mein erster Doktor, aber da habe ich nur ein paar Folgen gesehen. Ich habe das damals noch im Fernsehen geguckt. Und dann kam halt David Tennant, den fand ich dann richtig super. Und als es dann Richtung Matt Smith ging, hatte ich vorher schon so das Gefühl, so das willst du jetzt schlecht finden, weil du findest Matt Smith total gut und irgendwie das ich weiß, dass das halt Blödsinn ist, aber das fühlte sich dann im Kopf so an wie du verrätst sonst David Tennant, weil jetzt, wenn du jetzt Matt Smith gut findest und so. Und ich glaube, das könnte bei Capaldi ähnlich sein. Das ist eine Frage der Zeit. Also ich fand ihn jetzt im Laufe der Staffel auch immer besser. Ja, da muss man sich halt dran gewöhnen.
Ja. Da können wir ja auch mal noch kurz drüber reden. Was war der erste Doktor? Bei dir war es, wie du gesagt hast, Eccleston. Genau. Bei mir war es auch Eccleston und ich war ziemlich begeistert erstmal von dem ersten Doktor. Wahrscheinlich, wie ja auch der Spruch sagt, du wirst niemals deinen ersten Doktor vergessen. Und irgendwie fand ich diese gebrochene und raue Art vom Eccleston-Doktor immer sehr ansprechend.
Ja. Ich habe mir ein paar harten...
Christopher, was war dein erster Doktor?
Habe ich gerade gesagt, Eccleston. Also ich glaube, wir haben alle in der... Also rein chronologisch gesehen wäre es Matt Smith, aber ich habe dann mir gesagt, oh, fange ich mal mit... Ich wusste, dass es Doctor Who gibt. Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt anfange, dann werde ich da nie wieder von loskommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das mal. Und habe ich glaube, vor 2 Jahren so vor Weihnachten angefangen und war so innerhalb von einer Woche mit allen 6 Staffeln durch. Und dann war ich hooked. Also ich habe so irgendwie alle 3 Doktoren gleichzeitig aufgenommen. Okay. Ich habe mir jetzt ja ein paar Hartnell-Folgen angeschaut. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die komplette Klassik-Serie mal geschaut oder große Teile davon?
Nee, ganz. Also ich bin irgendwo beim zweiten Doktor immer noch.
Also ich komme da auch nicht richtig voran. Ich bin jetzt gerade am Ende des 2. Story-Arcs. Aber überlegt, also so, was jetzt hier passiert ist, wir haben einen Hartnell-Doktor, der aber auf einen modernen Companion trifft. Also hier, wie heißt seine Enkelin?
Susan, glaube ich.
Susan, die waren alle sehr, sehr weinerlich und so, nein, tu das nicht, da haben sie gleich geheult und geschrien und sich, also so halt, wie sich in den 60er Jahren halt Frauen aufgeregt haben im Fernsehen. Und Clara ist da ja schon ein ganz anderer Schlag, also die gibt dem Doktor richtig Kontra.
Mhm. Ja, ja, schon. Aber weiß nicht, Clara ist ja eingeführt worden, nicht als Companion, sondern im Grunde als Vehikel, als Plot-Device. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und Clara, weiß ich nicht, ist für mich nicht unbedingt der am schlüssigsten geschriebene Companion, weil sie auch ständig Charaktereigenschaften ändert im Laufe der Zeit. Und das hat mich bei Clara immer schon ein bisschen gestört. Das ist so... Also ich glaube, wenn jetzt zum Weihnachtsspecial hin der neue Companion kommt und der besser auf den aktuellen Doktor abgestimmt ist, dass die Serie dann nochmal eine Schippe drauflegen kann.
Ja, das haben wir noch. Ich bin immer etwas verwirrt, also es ist nicht sicher, dass es einen neuen Companion geben wird.
Ist also, nicht sicher?
Also ich schaue ja mal, kann man hier an der Stelle mal empfehlen, Emergency Awesome.
Ja.
Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Nee, kenne ich nicht.
Das ist eine das ist so ein Typ, der macht so ganz, ganz vielen Serien, also den ganzen DC-Serien und Agents of S.H.I.E.L.D. und Legend of Korra und jetzt auch irgendwie zu Doctor Who immer pro Staffel eine Review, wo er vor allem so dann irgendwie seine Lieblingsmomente aufzählt, aber auch so Easter Eggs aufklärt, so das ist eine Referenz zu dem und dem und auch so ein bisschen den Gossip aus der Szene zusammenfasst und er sagt halt, dass es vermutet wird, weil Jenna Coleman ja immer davon spricht, was sie jetzt nach Doctor Who machen wird, wenn sie eines Tages aufhört, und dass dann viele vermuten, dass sie vielleicht aufhört, aber es ist nie bestätigt worden, also noch nicht bestätigt worden, dass es ein
neuen Companion gibt. Ich dachte, das wäre bestätigt.
Nein, also es wird vermutet, aber bis jetzt hat sich noch niemand geäußert.
Okay.
Was auch eine sehr lustige Theorie ist, die ich sehr cool finde. Also Moffat hat jetzt eindeutig bewiesen, dass sich Timelords auch in ein anderes Geschlecht regenerieren können.
Ja, das fand ich richtig cool. Also, weil am Anfang der Staffel stand das ja im Raum, so, ja, wir wollen jetzt einen weiblichen Doktor haben, haben ja einige gesagt und so. Und
dann kamen
also
die ganzen anderen Fans und gesagt, nein, das geht nicht.
Genau, ja, okay, dieser komische Streiter. Aber ich fand jetzt...
Ja, der Doktor muss halt immer ein männlicher Brite sein und weiß und bla bla bla.
Ja, das ist natürlich Blödsinn. Aber ich hatte das Gefühl, dass dass Missy jetzt, oder dass der Master jetzt eben eine Frau war, war auch eine Reaktion darauf. Und Moffat kommuniziert ja eh viel über die Sendung, auch mit den Fans. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, dass die eben jetzt Missy eingeführt haben. Und der Master jetzt praktisch weiblich ist.
Ja, und da gab es eine sehr schöne Theorie im Serien-Junkies-Podcast, wo sie gesagt haben, okay, jetzt wird ein neuer Companion eingeführt und dann wird am Ende der nächsten Staffel revealed, dass es der nächste Doktor aus der Zukunft ist. Also, dass der Doktor sein eigener Companion wird.
Okay.
Also, wir finden jetzt ein Companion ein. Und in ein oder zwei Staffeln wird aufgedeckt, dieser Companion ist der zukünftige Doktor und übernimmt jetzt quasi dann die Rolle von Capaldi.
So hatte ich ja nach der ersten Finalfolge das mit Clara irgendwie gedacht, dass sie es so drehen, dass Clara eine spätere Regeneration vom Doktor ist.
Ja, das war ja schon ein bisschen gemein, aber wir greifen jetzt ein bisschen vor hier, wir sind ja schon beim Finale. also ich weiß nicht, ob wir über Robots of Sherwood reden wollen.
Fand ich schlimm.
Ich fand es nicht so schlimm, aber es war jetzt auch nicht genial, aber ich fand's einfach lustig.
Der Löffelkampf.
Ja, vor allem war es der gleiche Plot wie in Deep Breath, nur dass Deep Breath halt über die ganzen Dialoge und so ein bisschen mehr Fleisch hatte. Aber Robot of Sherwood war so, oh, ja, okay, schon wieder abgestürzte Roboter, die hatten wir doch vor zwei Folgen erst.
Das war halt so ein bisschen, also diese Löffel, irgendwie ist das so ein Relikt aus der Tom Baker-Ära. Nicht Ära.
Ja, das, okay, das macht sich natürlich gut auf einem GIF, aber naja.
Ja, das ist doch Straight to Tumblr Productions.
Genau, ja, Straight to Tumblr.
Obwohl ich bei Deep Breath zwei Sachen auch noch ziemlich awkward fand. Die eine war das mit diesem Fleischhautballon. Den fand ich irgendwie ein bisschen komisch gerendert und naja, irgendwie fand ich das ziemlich awkward.
Ja, die Special Effects fand ich in der Staffel sowieso ein bisschen, also bei Kill the Moon, da habe ich auch gedacht, also haben die schon mal irgendwie an den Himmel geguckt?
Ja, das war wahrscheinlich aus Bird Attack noch ein Überbleibsel. Also ich habe schon bei Deep Breath gesagt, also dieser T-Rex, der sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Also war jetzt das Budget nach dem Jubiläum irgendwie aufgebraucht?
Ach, also, den T-Rex fand ich ganz gut.
Also ja. ich fand generell, also zum Ende der Staffel, also so die Effekte bei Dark Water und Death in Heaven, die waren schon gut, aber der Rest?
Ja, aber Special Effects sind ja auch nicht das, weswegen man Doctor Who guckt.
Nee, es war so ein komischer Bruch zu der Vergangenheit halt.
Und ich hatte das Gefühl, über die ganzen 8 Staffeln bisher war das halt Durchschnitt CGI von Doctor Who. Das war nie besonders gut. Gerade bei der Eccleston Staffel war es noch unter aller Sau.
Richtig, ja. Am Anfang war das richtig schlimm. Die erste Folge, die habe ich ja in meinem Text auch geschrieben, die ich gesehen habe, war da kam zum ersten Mal in der Neuauflage ein Dalek vor und ich habe so gelacht, als ich das gesehen habe, weil das war auch so die erste Szene, die ich gesehen habe und ich hatte dann den Zusammenhang nicht und ich fand das so albern, als dieses komische Blechding dann mit total schlechtem CGI auf einmal abhob und dann ne, so. Aber ich bin ja trotzdem irgendwie dran geblieben.
Ja, aber die Daleks, die haben sie dann schon, also so Bad Wolf dann mäßig, haben sie schon gut aufgebaut.
Also die Dalek-Folge fand ich von der Story extrem gut.
Ja, die aktuelle Dalek-Folge.
Da haben sie ja die Daleks als extrem übermächtige, böse, starke Gegner eingeführt, was dann in den späteren Staffeln extrem wieder abgemildert wurde, aber in der Dalek-Folge wurden die Daleks ja noch als extrem überschlaue, übermächtige Wesen dargestellt. Und wenn du schon mit einem nicht zurechtkommst, dann wie sieht's dann erst aus, wenn dann viele kommen, wie im Staffelfinale?
Ja.
Das haben sie da schon gut aufgebaut, den Spannungsbogen.
Ja. Ich fand die Daleks etwas unterrepräsentiert in dieser Staffel. Also, die hatten ja nur die erste eine Folge.
Und dann ja, aber das ist ja eine Kritik, die Moffat auch oft zu hören kriegt. Ne? Also, es wird ja gesagt, dass er die Weeping Angels, die Daleks und die Cybermen zu oft benutzt. Und dadurch nutzen die sich so ein bisschen ab. Echt? Ich glaube, das ist auch eine Reaktion darauf gewesen, dass sie so selten vorkamen.
Ja, Weeping Angels gab es gar nicht in dieser.
Nee, genau.
Ja. Und ich hatte das ich glaube, die Daleks hat er doch davor auch bloß einmal pro Staffel ausgepackt.
Nee, die hatten ja schon.
Ja, die hatten so Gastauftritte, ne? In anderen, da haben die Savanni nicht der Hauptwillen oder so. Und,
ja,
in der ersten Matt Smith-Staffel war es
die Silence. Diese
Zweite Weltkrieg-Folge.
Ja.
Mit den Daleks.
Die fand ich aber nicht so schlimm, also die fand ich gut. Aber
da
wurden die iPod-Daleks eingeführt. Das war schon, die haben es auch gleich wieder eingestampft, diese Serie
ja, an Daleks. Ja, Gott sei Dank. Die waren echt, fand ich nicht gut.
Ja, die waren etwas zu
ja, fünf blank neuen Farben. Geputzt.
Genau, Klavierlack.
Ja.
Das macht jetzt nicht so Angst.
Was kam nach Robots of Sherwood? Listen, glaube ich, oder?
Ja, Listen fand ich extrem gut.
Ja, also für eine Kinderserie war das schon echt gruselig.
Ja. Ja, schon.
Aber?
Ich habe da echt wenig Erinnerungen dran. Ich versuche das gerade ein bisschen zusammen. Irgendwas hatte ich da. Ja, gut. Wir haben natürlich wieder so ein typisches Paradoxon, aber das haben wir ja bei Dr. Who ja eigentlich ständig. Ja.
Ich fand die Idee eigentlich schön mit dem, wie sie es dann aufgelöst haben. Mit dem, ja, da ist irgendwas hinter dir und es kann sich so gut verstecken, dass du es nie sehen kannst, aber es ist immer da und wie sie es dann auflösen, hatte schon irgendwie was.
Ja, diesen Twist fand ich eigentlich ziemlich cool. Also es war eine der wenigen, es ist eben eine der wenigen Geschichten, die Moffat geschrieben hat, wo der Twist unerwartet ist, aber er kommt nicht ganz aus dem Nichts so. Also man hätte drauf kommen können, wenn man die Folge aufmerksam verfolgt hat und es ist nicht unmotiviert. Also es kommt jetzt nicht irgendwie 5 Minuten vor Schluss noch eine dritte Partei ins Spiel, die sonst noch nie aufgetaucht ja ist in der Geschichte. So, das ist, was bei Moffats Geschichten ja oft passiert, dass er irgendwie so den Kasper aus der Kiste holt und der dann auf einmal das Problem löst oder das Problem ist. Das war an der Folge richtig gut.
Ja. Clara ist ja schon als die Impossible Girl eingeführt worden und wurde ja dann auch erklärt, dass sie über die Zeitlinie vom Doktor immer wieder eingreift und warum sie immer wieder eingreift. Und das ist ja dann quasi ihr allererstes Eingreifen in der Zeitlinie des Doktors, kann man so sagen.
Ja.
Sie schickt ihn erst los, sie setzt ihm erst die Idee in den Kopf.
Was natürlich ein bisschen seltsam ist, warum kommt er jetzt auf einmal darauf, dass er schon immer diesen Albtraum hat da oder ne, so.
Ja.
Warum jetzt? Das haben sie natürlich nicht so richtig erklärt, aber.
Vielleicht, weil er Zeit hat nachzudenken. Weil er mal Zeit hatte nachzudenken. Und davor war das vielleicht auch immer verdrängt durch seinen Kram über sich selbst mit dem Timebar und etc. Und das ist ja jetzt quasi beendet und jetzt in der Folge kam er vielleicht das erste Mal nach seiner Regeneration so richtig wieder zum Nachdenken.
Naja, also ich meine, er ist ja über 1000 Jahre alt. Irgendwann wird das schon mal Zeit gewesen sein, oder?
Ja, ja, vielleicht seit dem Timebar nicht. Vielleicht war das ja wirklich so gravierend, dass wenn er nachgedacht hat, er immer über das nachgedacht hat.
Was mir gerade aufgefallen ist, Also diese Hütte, wo sie dann, wo dann der Kinddoktor liegt, das ist ja die gleiche Hütte, die auch im 50-Jahr-Special gefeatured wurde.
Ja.
Und diese Hütte müsste ja dann auf Gallifrey sein.
Ja, natürlich.
Ja, aber wieso ist dann gerade in dieser Wüste, an diesem Ort, kein Dalek zu sehen? Haben die nur die großen Städte angegriffen? Das ist, ja.
Ja, warte mal, also den Time War, also ich den Time War kenne ich jetzt nicht so richtig gut, aber
oder meinst ist
es wirklich so, dass die Daleks wirklich auf Gallifrey sind, dann?
Ja, also so wie es im 50-Jahr-Special aussieht, sind sie es ja.
Ja, im 50-Jahr-Special hat man ja Blicke auf Gallifrey gehabt durch das Gemälde und dann sieht man ja, wie die Daleks da angreifen.
Ja, stimmt.
Aber ja, das ist jetzt auch nur ein kleiner Fehlschluss, aber das ist jetzt auch egal. Aber ja, also ich fand...
Wollen wir weitergehen zu Time Heist?
Time Heist? Oh, ja, Time Heist. Das fand ich ja... Also die fand ich ja... Das war so die erste Folge, die ich richtig interessant fand. Also es hieß ja im Vorfeld, ja, das soll so ein bisschen Ocean's 11 werden und so, ja, diese ganzen Heist-Movies so ein bisschen aufgreifen. Das fand ich jetzt irgendwie, ja, hat man so ein bisschen gemacht. Aber ich fand halt diese drei Leute, die sie dort eingeführt haben, so, dass die irgendwie alles, irgendwas brauchen, was wirklich nur irgendwie speziell ist und mit diesem Klon und dann Calabraxos.
Ja.
Also, ja.
Ja, mit diesem Wächter oder wie auch immer das Vieh hieß, dieses Alien-Vieh, was die Erinnerungen zerstört, ja, oder
Eraser,
was das alles gemacht hat.
Ja. Ich fand ja den Schluss irgendwie schön, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie die irgendwie doch mal hochgeholt hätten, die zwei Typen.
Ja, irgendwie fand ich beim Schauen der Folge erstmal, das hat doch eigentlich fast genau dasselbe Konzept auf der Metaebene wie Listen. Du hast am Anfang ein Mysterium, was aufgemacht wird, dann tastet man sich so langsam ran und am Ende wird es aufgelöst.
Das ist im Grunde jede Dr. Who-Folge.
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, du meinst, dass der Ursprung des Mysteriums dann eigentlich direkt die ganze Zeit mit involviert ist.
Ja.
Weil das eine Person ist, die da gerade mit dran teilnimmt.
Ja.
Ja.
Also es hatte schon irgendwie für mich eine ähnliche Schlagrichtung.
Ja, schon. Was ich bei Time Heist cool fand, war, dass man da mal, weil das war mal wieder eine Folge, wo man ein Gefühl für das Universum bekommen hat. Also man hat gemerkt, das geht links und rechts weiter und beschränkt sich jetzt nicht nur auf diesen kleinen Ort da auf der Erde oder so, sondern wir haben ja ganz viele verschiedene Figuren mit verschiedenen Geschichten und haben ja auch Kreaturen dabei, die von irgendwo ganz anders kommen. Und diese JWD-Folgen, die einfach das Bild vom Universum ein bisschen breiter machen, die kommen ja in letzter Zeit auch nicht so häufig vor.
Nein, es war so ein bisschen mehr so das Russell T. Davis-Ding.
Genau,
also ja. Also mit New York und solche Sachen.
Ja, dieses Worldbuilding dann.
Ja, das fand ich. Also Russell T. Davis hatte das Universum richtig groß gemacht.
Ja.
Und Moffat hat sich so ein Gefühl, die haben das so ein bisschen wieder eingeschrumpft. Der hat halt viel mit den Aliens gemacht, also so Pandorica und Demon's Run, aber er hat das Universum nicht so groß gemacht.
Ja, die einzige Folge, an die ich mich jetzt noch, ohne nachzugucken, erinnern kann, war, die auch sowas versucht, ist Rings of Akathen.
Ja, die Musical-Folge.
Genau.
Ja, aber ich glaube, Moffat kann das einfach nicht.
Ja. Und die Weihnachtsfolge macht halt viel auf. Da sind halt viele Rassen, viele Alien-Rassen.
Ja, das macht
Christmas
er auch.
Christmas versammelt.
Er macht halt immer, er versammelt halt immer gleich Daleks und Cybermen und Sontaraner an einem Ort und lässt sie halt gleich als eine Gruppe auftreten. Aber er schafft es nicht so, ein buntes Universum außerhalb dieser Bösewichter irgendwie zu etablieren.
Also dieses Star Wars Feeling, wo man halt denkt, diesen kleinen Ausschnitt, den ich jetzt sehe, das ist nicht alles. Das Universum geht links und rechts an den Rändern weiter und ist viel größer. So.
Ja.
Also das Gefühl habe ich bei Moffat relativ selten. Das hatte ich bei früheren Staffeln deutlich häufiger.
Obwohl die Schauplätze schon, ich hatte das Gefühl, dass die Schauplätze schon seit der ersten Staffel immer diverser werden. In der ersten Staffel hast du ja quasi nur London, Erde zu verschiedenen Zeiten. Oder irgendwas, was sich um die Erde ringsherum bewegt zu verschiedenen Zeiten. Mit David Tennant wurde das dann schon ein bisschen besser. Dann hat sich so ab und zu mal von der Erde gelöst. Dann sind wir auch mal auf dem, mit der Satan's Pit zum Beispiel, waren wir auf einem anderen Planeten und mit Moffat setzt sich das schon fort, dass es nicht mehr so erdzentriert ist.
Ja. Es war halt diese Staffel doch schon sehr erdzentriert. Also, das ist ja, was kam nach Listen? Kam dann gleich Kill the Moon? Nee.
Nach Time heißt
dann kam erstmal der Caretaker, der Hausmeister.
Ja, das war wieder auf der Erde.
Ja, das ist wieder auf der Erde. Stimmt, Kill the Moon, Erde.
Das war, Caretaker war so ein bisschen wie School Reunion. Also so eine Folge in der Schule.
Ja, ich glaube, The Caretaker war hauptsächlich dazu da, um die Schule und die Schüler näher einzuführen, weil das ja im Laufe der, also weil das ja im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit Danny und so noch eine Rolle spielt, um das zu etablieren einfach.
Ja, also da.
Also die Folgen Deep Breath, Doc, Into the Dalek und Listen und jetzt auch The Caretaker hatte ich alle so das Gefühl, dass das sehr viel Charakterstudie des Doktors ist.
Ja. Bei The Caretaker glaube ich hauptsächlich, um so diesen Widerspruch zwischen dem Doktor und Danny aufzumachen, weil Danny ja Soldat ist und so weiter. Ja. Das war da, glaube ich, Hauptthema und.
Ja, und halt auch den Konflikt aufzumachen zwischen den beiden.
Diesen Wandel vom Boyfriend zur Vaterfigur wurde dort so ein bisschen vollzogen. Also,
ja, genau.
Caretaker kann man hier schon wörtlich nehmen. Also er passt jetzt auf Clara auf und ist halt besorgt, welchen Freund sie sich da jetzt anlacht und ob der auch richtig für sie ist. Und seine Aversion gegen alles Militärische ist er schon seit seiner ersten Zusammenkunft mit Unit bekannt. Und hier wird ja in dieser Staffel so ein bisschen das wieder zurückgesetzt. Also am Schluss ist er ja dann mit dem Soldaten und dem Militärischen wieder fast im Reinen.
Ja, ich glaube, über das Ende müssen wir nachher nochmal sprechen. Aber was mir bei The Caretaker besonders aufgefallen ist, ist so, dass da, also da ist das Raue ja vom Doktor sehr, sehr stark rausgekommen. Diese Note, dieses Hartnell-Element im Doktor. Und da hatte ich zwischendurch echt das Gefühl, dass die Figur nicht so ganz schlüssig ist, so wie er wie Capaldi den jetzt spielt oder wie er geschrieben ist, weil für mich zu einem wirklich intelligenten Menschen oder zu einer wirklich intelligenten Figur gehört auch immer soziale Intelligenz. Und vor allem jemanden, der 1000 Jahre lebt und davon die meiste Zeit mit Menschen verbracht hat, bei dem glaube ich auch, dass der die Möglichkeit hat, darüber hinwegzusehen, was jemand früher mal gemacht hat und vielleicht den Charakter sich nochmal genauer anzugucken.
Ja.
Das fand ich, das hat mich in der Episode total befremdet irgendwie.
Stimmt, interessant fand ich auch, dass er nicht wirklich in der Lage ist, Clara zu lesen wahrscheinlich, weil er hat ja erst einen total falschen Eindruck, wer denn ihr Boyfriend ist.
Ja, stimmt.
Und ist dann enttäuscht, dass es der Sportlehrer, wie er ihn ja immer nennt, ist.
Das war, glaube ich, einfach so, um das Ganze ein bisschen über Komik zu brechen. Ja.
Was ich schön fand, war diese Bully-Schülerin, dieser schlechte Einfluss. Ja, sie war ein, wir müssen Ihnen sagen, sie ist ein schlechter Einfluss.
Nein, sie ist ein.
Aber letztes Jahr, das war sie ja noch ein sehr schlechter Einfluss. Gilt das jetzt als Verbesserung? Wie sie erst immer übelst tough tut und dann am Ende nimmt der Doktor sie mit raus auf den Erdorbit quasi und danach ist sie total fertig.
Aber gibt sich erstmal.
Das fand ich cool.
Ja, das fand ich irgendwie lustig.
Das war dieses Amy Pond den Weltraum zeigen.
Ja, und ich fand auch die Dynamik zwischen diesen beiden Figuren besonders interessant, weil es eben dieser alte Grumpy Sack ist und dieses vorlaute kleine Mädchen, dieses Schulmädchen. Und
ja, Susan und Hummel.
Ja, ja, so vor, ja, okay, für die Zeit war Susan wahrscheinlich schon vorlaut, aber ist ja doch noch relativ brav.
Ja, und die, also wenn man sich jetzt überlegt, dass, wenn jetzt die beiden etwas länger unterwegs gewesen wären, dann hätten die sich auch noch irgendwie eingegroovt.
Ja. Vielleicht haben sie das schon mal abgetestet für den nächsten Companion. Also wenn sie das machen würden, Hut ab, ja.
Das schon, ich, ja, also man, er wird ja noch im Laufe der Staffel zeigen, dass der Doktor auch irgendwie nicht so gut mit Kindern kann. Wohingegen der letzte Doktor ja noch sogar Baby gesprochen hat. Also er ist halt jetzt wirklich alt und grumpy und so ein bisschen auch Fensterbank-Opa, also so Falschparkanzeigen.
Genau.
Also
und nicht so ein lieber Fensterbank-Opa, wie der Herr Martinsen manchmal auf Twitter ist, sondern ein bitterböser Fensterbank-Opa.
Nein, das ist der. Herr Martinsen sagt keine Falschparker, nein, aber also es ist nicht so also wir hatten David Tennant und Eccleston und Matt Swift, die waren alle so quirky und sie hatten viel Lebensenergie, könnte man so sagen. Und der jetzige Doktor, der ist so ein bisschen mehr so der Einsiedler. Er verbringt ja auch viel Zeit in seiner TARDIS, um irgendwelche Berechnungen anzustellen. Und ich glaube, diese Berechnungen wären nochmal wichtig. Aber man sieht ihn halt viel dabei, wie er in seiner TARDIS irgendwas macht, alleine. Die anderen Doktoren davor, auch durch ihre Schuld getrieben, haben sie versucht, immer abzulenken mit anderen Menschen. Also sie mussten sich immer von ihren eigenen Gedanken ablenken, weil sie dann wieder auf den Time War zu denken gekommen sind. Und das muss jetzt der jetzige Doktor nicht mehr, sondern er muss sich ja gerade konzentrieren, um Gallifrey wiederzufinden.
Ja. Gehen wir jetzt weiter?
Jetzt kommt die Folge
Kill the Moon. Jetzt kommt die Radio-Rollenspiel-Folge.
ja, also früher war es so, dass das Radio-Rollenspiel sich bei Dr. Who bedient hat, jetzt bezieht sich Dr. Who beim Radio-Rollenspiel. Obwohl sie behaupten, dass es niemand in der Redaktion gibt, der Dr. Who schaut, was ich ja nicht ganz glauben kann, wenn sie schon eine Starship UK-Folge machen. Ja, also die Sache ist die, das Ding mit den Eiern ist, dass sie nicht an Masse gewinnen, wenn sie wachsen.
Ja.
Und deswegen kann der Mond, auch wenn er ein Ei ist, keine Schwerkraft entwickeln.
Das ist mir auch sauer aufgestoßen. Und das gleiche Problem machen sie ja dann am Ende wieder, wenn auf einmal dieses frisch geschlüpfte Wesen, das aus dem Mond gekommen ist, ein neues Ei legt, das genauso groß ist wie der Mond. Also woher soll die ganze Masse kommen?
Ja, wahrscheinlich bigger on the inside.
Ja, das ist...
und auch diese Sache so... Wir machen den Sauerstoff an und 2 Sekunden später setzen wir schon unsere Helme ab, weil der komplette Station mit Sauerstoff geflutet wurde. Das war halt so ein bisschen, also wir leben in einer Zeit, wo man schon den einen oder anderen realistischen Weltraumfilm gesehen hat. Und da schon ein bisschen sensibilisiert ist, wie manche Mechaniken im Weltraum funktionieren.
Ja, vor allem da würde ich ja wieder sagen, es ist halt Doctor Who. Es
ja, aber nicht selbst
alles bei Doctor so sehr Who, genau exakt sein.
Wenn sie dann irgendwie den Kopf aus der TARDIS strecken im Weltraum und dann wird halt gefragt, ja, wie könnte das? Und also ja, ich habe das Sauerstofffeld der TARDIS erweitert. Da wird ja auch
eine Erklärung gegeben. Ich glaube, die TARDIS erweitert ihr Sauerstofffeld von selbst, oder?
Um
die Mitreisenden zu schützen.
Aber
die TARDIS übersetzt ja auch jegliche Sprachen.
Aber es wird halt immer eine Erklärung gegeben und das war jetzt in dieser Folge nicht so und das stört halt ein wenig.
Ja, also dieses Mondei-Ding ist schon mal besser gemacht worden. Ich behaupte jetzt mal, an der Stelle hat der Autor, warte mal, wer hat das geschrieben? Peter Harness. Ja, weiß ich nicht genau. Aber ich behaupte jetzt mal, die Autoren dieser Folge haben Saga gelesen. Das ist ein Comic von Brian K. Vaughan, das in den USA vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren oder im letzten Jahr total abgegangen ist. Und da kommt sowas auch vor, dass die Figuren da auf so einem Planeten rumlaufen und auf einmal bricht der auf und da schlüpft irgendwie so ein riesen Weltraumviech raus.
Ja.
Ich hätte ja gedacht, das ist dieser Space Whale, der dann bei Starship UK vorkommt.
Ja, es wäre natürlich cool gewesen.
Aber ich glaube,
das habe ich schon wieder vergessen. Wale schlüpfen ja nicht aus Eiern.
Ja, es ist aber Space Whales schon. Es
sind Space Whales, also. Ja. Was waren das eigentlich? Ein Space Drachen? Fliegt er jetzt nach Westeros oder was macht er?
Weiß nicht so genau. Ach, und das mit den Spinnen und so, das sah für mich alles, also dieses Horrorelement sah für mich total nach Apollo 18 aus.
Ja, also. Habt
ihr gesehen?
Ich habe einen Trailer von gesehen. Also ich kann mir was drunter vorstellen.
Gesehen. Ja, bei Apollo 18 ist halt die 18. Apollo-Mission, die es ja offiziell nicht gab, ne? Verschwörungstheorie und so. Und da trifft die Crew halt auf irgendwelche Aliens auf dem Mond und die fressen alle auf und bringen alle um. So. Das mit diesen Spinnen, das hat schon sehr stark daran erinnert.
Ja, ja. Auch wiederher sehr schön so, was macht sie denn? Ja, sie macht Fotos für Tumblr. Und dann sagt die eine so, meine Großmutter hat auch Fotos für Tumblr gemacht. Und der Doktor so, was, sie kann keine Fotos von mir im Internet veröffentlichen. Also das war auch schon wieder so ein Hint an die Fans, ja, dass sie auch auf Tumblr wahrgenommen werden. Mhm. Das war jetzt schon sehr meta. Aber es war extrem lustig. Also das war eine der guten Sachen in den Folgen.
Also man hat den Witz ja auch verstanden, wenn man nicht unbedingt weiß, dass Doctor Who auf Tumblr abgeht, aber so, wenn man es weiß, dann ist der Witz natürlich noch eine Ecke lustiger.
Ich glaube, es geht gerade jede irgendwie Serie auf Tumblr ab. Also es gibt ja zu jedem Serie gibt es einen Chip, was irgendwie abgeht. Also wenn man da Lust drauf hat, da irgendwie sich in Theorien zu stützen, kann man zu jeder Serie was finden. Mhm. Aber gerade Doctor Who ist halt gerade generell sehr beliebt.
Ja.
Gerade in Amerika.
Ja.
Ja, sollen wir noch kurz über das Ende von Kill the Moon sprechen? Weil, also diesen Mond fand ich echt unmöglich. Das war so eine Stelle, wo mich CGI echt mal gestört hat, weil der Mond nicht aussah wie ein Mond bei Tag. Also, ich meine, das ist ja was, das können wir alle sehen. Und das sowas empfinde ich dann als schlampig, wenn das nicht halbwegs vernünftig aussieht.
Ich glaube, an dem Punkt hat mich schon gar nichts mehr gestört.
Ich glaube, bei Tag kann man sowieso keinen Vollmond sehen.
Doch.
Ja, doch, aber der ist deutlich blasser und
deutlich kleiner vor allen Dingen.
Nee, ich dachte, bei Tag könnte man bloß halb bis dreiviertel Mond so ungefähr sehen und Vollmond sieht man ja nicht, weil der quasi gerade genau auf der anderen Seite der Erdkugel ist.
Ja, aber die Sonne ist ja wesentlich, also da müsste jetzt der Florian Freistetter das erklären, aber ich glaube schon, dass das geht. Hm.
Und ich glaube auch bei Neumond sieht man so oder so keinen Mond, weil der da auch gerade auf der anderen Seite der Erde ist. Wenn man zur Nachtseite rausguckt, ist der Mond gerade hinter der Erde.
Apropos bei Neumond. Florian Freschert, ich würde ja gerne in der nächsten Staffel was mit Rosetta sehen. Also, dass der Doktor dann den Philelander vor Daleks verteidigen muss oder solche Sachen. Oder ihn aus dem Schatten herauszieht.
Ja, dass der Doktor den Philelander so steuert, dass er nicht abspringt und irgendwie vergurkst landet.
Ja, der springt nochmal hoch, weil die Wale auf dem Kometen ihn zurückgeschleudert haben. Habt ihr das gesehen?
Ja, der springt nochmal hoch, weil der Doktor gerade auf der anderen Seite Daleks vernichtet.
Genau. So was muss jetzt kommen, Moffat. Also.
Dann schlüpft aus dem Kometen eine Quietscheente.
der Space Whale.
Ja. Aus dem Kokon. Mhm.
Was kam denn nach Kill the Moon?
Mummy on the Orient Express.
Oh ja, also das war ja diese, ging in die gleiche Kerbe. Ich hatte gehofft, dass wieder Agatha Christie kommt, weil die fand ich sehr lustig, wie sie dargestellt wurde bei Doctor Who. Aber es war ja so eine Voyage of the Damned Folge. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war mein Weihnachtsspecial mit Kylie Minogue, wo der Doktor auf einer interstellaren Titanic.
Ah ja, stimmt.
Die dann auf die Erde abstürzen sollte.
Ja, das war das Christmas Special, wo das erste Mal Wilf aufgetaucht ist.
Wer?
Wilf ist der Vater von Donna.
Wilfried. Wilfred.
Irgendwie haben die es bei Doctor Who, dass sie schon mal so vorteasern in gewissen Special-Folgen, welche Companions es denn geben wird. Man hat Wilf schon gesehen, Donna taucht auch schon mal eher auf.
Ja, genau.
Clara taucht auch schon in einem Christmas-Special auf, bevor sie dann mitreist.
Clara tauchte sogar in einer ganz normalen Folge auf. Das war ja das Dalek Asylum.
Das war ja, stimmt, ja, das ist ja eine normale Folge.
Ja, das ist.
Und sie ist halt noch in der Weihnachtsfolge aufgetaucht.
Ja, für den Rest muss man sich nur Fires of Pompeii angucken. Da sind bestimmt alle Nebencharaktere, die es in der nächsten Zeit
gibt. Und Martha Jones war ja auch schon mal in einer anderen Rolle bei Torchwood zu sehen.
Ja, stimmt.
Also Torchwood habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen.
Nein, also es gab ja diese Battle of Canary Wolf.
Wolf.
Mhm. Da war, wie hieß die, Freema Agyeman, eine Torchwood-Mitarbeiterin.
Okay.
Also die hatte auch schon mal einen kleinen Cameo, bevor sie als Companion angeheuert wurde.
Ja.
Warte mal, aber Martha Jones ist doch nachher bei Torchwood, oder nicht?
Nein. Ganz am Schluss.
Ja.
Aber sie hatte schon mal eine Rolle als Redshirt bei dieser.
Ach so, da hatte sie auch einen anderen Namen. Ja, okay.
Ja, genau. Also die wurde, glaube ich, dann ganz schön zum Cyberman konvertiert. Also war nicht lange da. Aber sie hatte schon mal einen Auftritt, bevor sie Companion wurde. Danach war sie so, sie war doch dann mit, wie hieß er, Nick? Der verschmähte Boyfriend von Rose. Ist sie doch am Schluss dann zusammengekommen.
Mickey.
Mit Mickey, oh Gott, Mickey, ah. Ja. Aber das ist ganz tief in den Archiven. Mami und die Orient Express, also erstmal hier wieder ein Auftritt einer Sängerin, wie hieß sie? Foxy, glaube ich, heißt sie. Die dann am Anfang Don't Stop Me Now gesungen hat.
Ach ja, diese tolle Version dieses Liedes.
Ich fand das sehr gut.
Fand ich auch cool. Das gibt's auf YouTube.
Ja, nochmal in voller Länge und auch noch mit Szenen, das ist mir aufgefallen, mit Szenen, die von Folgen noch gar nicht passiert sind. Also ja. Komplett zur ganzen Staffel. Also das fand ich schon sehr gut, also dass sie da nicht irgendwie ein Lied von sich selber gesungen hat, so ein komisches, sondern irgendwie ein Klassiker, den auch jeder kennt. Ja. Und dann in so einer schicken 20er-Jahre-Version oder ja, mehr oder weniger.
Das haben, also ich habe jetzt, jemand von euch hat mich gefragt auf Twitter, was ich von der vierten Staffel halte. Und dann habe ich mir die jetzt einfach nochmal angeguckt am Samstag. Also nicht komplett, aber so ein paar Folgen. Und
war die vierte Staffel, war das Donner?
Die vierte Staffel ist, mit Donner.
Und dann gab es doch noch so Folgen, die so sporadisch gekommen sind. Das war ganz komisch, die vierte Staffel.
Ja, das waren dann die Specials, die ein Jahr liefen. Aber die haben das mit der Musik damals auch schon gemacht. Ich war das bei Midnight? Midnight wollte ich eh noch mit Mummy on the Orient Express vergleichen.
Da stehe ich mit der Handlung gerade ein bisschen auf den Schlauch. Warum ging es in Midnight?
Bei Midnight waren sie auf diesem Diamantplaneten mit dieser Strahlung draußen und der Doktor möchte Sightseeing machen. Und die fahren mit so einem komischen Vehikel da raus und wollen eigentlich zu irgendwelchen Fällen und dann klopft's von außen, obwohl da nichts leben kann und
ach stimmt.
Die ach, diese
Sessen und so. Ja, das ist so eine Bottle-Episode, um Budget zu sparen. Aber ich meine,
zu der vierten Staffel noch anmerken, weil du hattest ja in dem Text geschrieben, dass Moffat dir teilweise sehr, sehr große Logiklöcher aufwirft. Und ich hatte bei RTD in der vierten Staffel nicht unbedingt ein anderes Gefühl. Also irgendwie hat er sich da auch ein bisschen in den Größenwahn reingeschrieben.
Ja, das gerade das Ende. Also ich habe Moffat auch früher vorgeworfen, dass er so eine Gigantomanie hat, vor allem mit den Staffelfinalen immer. Aber nachdem ich mir das dann im Vorhinein auch von dem Text, den ich da geschrieben habe, nochmal angeguckt habe, ist mir halt aufgefallen, ja, das gab es früher auch schon. Also, nee, da hast du recht.
Ja. Die Gigantomanie war bei RTD genauso da und wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Effekt, wenn man zu lange für Dr. Who schreibt, dass man dann zu Gigantomanie neigt.
Hallo, bei RTD sind sie durch die Dimensionen gereist mit schwarzen Schiffen und
Time-Lord-Gefängnissen zusammengeholt und.
Ich glaube aber mittlerweile, ich weiß, wie ich da drauf gekommen bin. Also wahrscheinlich, wenn du sowas das erste Mal siehst, dann ist das noch was Neues halt. Und wenn du das dann fünfmal gesehen hast, dann wird das irgendwann ein bisschen ermüdend.
Ja, aber RTD hat das auch schon mehrfach gemacht. Also diese ganze
Masterplot
war ja schon sehr was Episches.
Ja. am Ende jeder Staffel, und das Ende der Donnerstaffel war total riesengroß und episch, ja. Und dann hat er versucht, vor der Regeneration noch riesengroßer und noch epischer zu werden. Und
ja, ich weiß, das ist so. Ich sag ja, das ist gar nicht die Schuld von Moffat jetzt, sondern von meiner Wahrnehmung so.
Ja.
Aber ja, genau, das mit der Musik. Bei Midnight war das, glaube ich, dass sie bevor sie losfahren oder während sie fahren, irgendwie so auf dem Bildschirm alte Musikvideos laufen haben, und dann sind das Earth Classics. Und hier taucht das ja ähnlich wieder auf. Ich fand die Folgen sowieso ziemlich ähnlich.
Das war ja auch schon in der zweiten Folge in der ersten Staffel mit ein Klassiker von der Erde, und dann spielen sie Tainted Love.
Ja, genau. Ja. Hier Mummy on the Orient Express ist halt auch so ein Closed Room Mystery, ne? Das ist also der Raum ist geschlossen, und irgendwo ja mordet jemand und muss der Mörder muss gefunden werden. Ja,
die Mumie muss gefunden werden.
Oh ja.
Ja. Was bei dieser Folge auch wieder ist wie bei Donner. Also Donner, also die wie heißt die Schauspielerin Catherine Tate?
Ja.
Ist ja eine berühmte Stand-up-Komikerin irgendwie in UK. Und dieser Schaffner, also oder dieser Techniker, was auch immer war, das ist auch irgendwie so ein Comedian oder Kabarettist in Vereinigten Staaten. Also das machen sie auch so gerne irgendwelche. Es gibt ja auch in anderen Serien, dass irgendwelche Kabarettisten als eine Folge dann reinholen. Also so wie jetzt, als wäre jetzt irgendwie hier Bastian Pastewka in einer Folge. Also so muss man sich das vorstellen. Oder Anke Engelke.
Ja, ich überlege gerade, war da nicht auch mal was mit Simon Pegg oder so?
Simon Pegg war der Editor in der Bad Wolf Geschichte.
Ah, ja, genau.
Und jetzt ist ja Nick Frost im Weihnachtsspecial.
Richtig, er spielt den Weihnachtsmann.
Ja, das passt wirklich wie die Faust
aufs Auge. Fand ich sehr cool, als ich das gelesen habe.
Ja, aber über das Weihnachtsspecial können wir später noch reden, da sind auch ein paar andere interessante Leute dabei. Ja, also Mummy on the Orient Express fand ich. Achso, wir müssen noch über das Ende von Kill the Moon reden. Das hatte ich jetzt beinahe vergessen. Das fand ich ja grandios. Also nicht das Ende mit dem Mond, sondern das Ende mit Clara. Wo sie dann den Doktor versetzt. Und sagt, Das war schon ganz schön arrogant von dir. Und hier von wegen, das ist nicht dein Mond. Du lebst hier auf dieser Erde fast. Du atmest unsere Luft. Du machst uns zu Freunden. Und dann sagst du, ach, das ist nicht meine Entscheidung, was mit dem Mond passiert. Ihr seid dafür verantwortlich. Und das fand ich eine der besten Szenen zwischen dem Doktor und Clara. Also diese Szene fand ich schon echt grandios. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Deswegen sage ich dazu jetzt lieber nichts.
es war halt so, der Doktor ist dann einfach abgehauen, als sie sich entscheiden mussten, den Mund zu sprengen oder es nicht zu tun. Und Clara war dann richtig sauer, weil sie den Doktor für arrogant hält, und sie sagt dann, der Doktor versucht sich dann zu rechtfertigen, und sie sagt dann auch so, hast du eigentlich irgendwelche lustigen Musik in deinem Kopf spielen, wenn du sowas sagst? Also so, du kommst
schon so
ganz schön toll vor, und sie hat auch ein sehr schönes Zitat so, wenn du jetzt doch sowas sagst, dann hau ich dich so hart, dass du regenerierst.
ja, den Dialog meinst du, ja, okay, ja.
Das war schon sehr, sehr gut geschrieben, also, und auch gut gespielt von Jenna Coleman. Ich bin mittlerweile sehr großer Fan von ihr. Also durch die Staffel, sie hat sich da schon sehr gemacht.
Ja. Mit Clara weiß ich nicht. Mit der bin ich von Anfang an nicht so richtig warm geworden. Das mag an mir liegen, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Figur. Also ich komme der Figur nicht so richtig nah. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Rose angucke, ja, ist natürlich blöd, weil Rose polarisiert, aber wenn ich mir Rose angucke, da wissen wir von Anfang an oder relativ früh, was sie macht, dass sie arbeitslos ist, wo sie wohnt, und ihre Wohnung sieht verwohnt aus, man sieht, dass da Leute wohnen, das ist unaufgeräumt, und ne, so dadurch habe ich irgendwie direkten Draht zu Rose gehabt. Und das fing jetzt schon bei Amy an, dass sie da in diesem Landhaus gewohnt hat, das da aussah wie aus dem Katalog. Und jetzt bei Clara haben wir ja erst relativ spät, also jetzt in der achten Staffel erstmal ihre Wohnung gesehen. Und
ich habe das Gefühl, sie wohnt immer in einer anderen Wohnung. Also nicht so eine Konsistenz wie bei Amy und Rory, die dann am Schluss ein eigenes Haus haben. Und
Amy und Rory fand ich das aber noch gut eigentlich. Ja, ich fand das noch gut.
Ja, das ging noch bei Amy und Rory, aber auch da fand ich, sah das Haus nicht aus, als würden die da drin wohnen. Ich meine,
tun sie auch fast gar nicht.
Ja. Es war noch schlüssig, dass sie sich irgendwie zusammenfinden und sich dann ein Häuschen suchen, wenn sie eine Familie gründen wollen und alles. Das kann man sich noch schlüssig hinbiegen.
Also dieses, dass es so aussieht, als würde da niemand drin wohnen, das kann man ja auch wieder positiv auslegen und zu sagen, ja, sind halt so oft mit dem Doktor weg, dass sie keine richtige Zeit haben, sich in ihrer Wohnung heimisch zu machen.
Ja, aber auch vorher schon, als Amy noch Kissogramm ist. Also da, ich weiß nicht, also sie verdient damit nicht viel Geld und so wie die Wohnung aussieht, weiß ich nicht. Das hat irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst.
Ja, das ist halt mit dieser Boyfriend-Geschichte an. Also so, Rose war ja noch so richtig Mittelstand und Arbeiterschicht. Mhm. Und also da hat der Donner schon so einen anderen Aspekt reingesetzt. Also sie von Anfang an gesagt hat, ich will hier nicht irgendwelche romantischen Avancen machen und du sollst mich auch nicht anbaggern.
Martha hat ja eigentlich schon damit angefangen. Martha war ja auch nicht so die Mittelstand. Martha war hier
Ärztin, ne?
Anlernende Ärztin, ja genau. Sie hat auch ihren eigenen Kopf gehabt und ihre eigene Intelligenz und hat dem Doktor schon bei einigen Gedanken geholfen.
Ja, darum geht's nicht. Darum ging's mir nicht. Es geht mir darum, dass das von der Beziehung, Rose und Martha hatten schon, also so Rose war ja wirklich voll in den Doktor verknallt und gibt ja auch Theorien, dass man aus einigen Szenen rauslesen kann, dass sie Sex in der TARDIS haben. Und dann gibt's ja diese Szene so von wegen, ich bin schwanger. Und der Doktor, alles Gesicht weicht, alles Farbe weicht aus seinem Gesicht. So von Gott und sie so, nein, es ist nicht von dir. Und Martha hatte dann mehrfach gesagt, sie hat das beendet, bevor es irgendwie zu heftig wurde. Also sie hat das Vorschuss gemacht und Donna hat von Anfang an gesagt, also ich bin aus der Phase raus, wo ich mir irgendwie einen Dandy suchen muss, mit dem ich hier Hookup machen kann und irgendwie mit meinem Boyfriend durch Raum und Zeit reise. Ich brauche einfach irgendwie Action. Also ich muss hier raus aus meiner... Sie ist ja so ein bisschen die alte Rose. Also so sehr, sehr noch arbeitslos, aber schon etwas älter und wohnt immer noch bei ihrer Mutter.
Ja, genau. Und bei Donna lernen wir nämlich auch die ganze Familie kennen. Und
wir kennen Donners den Opa. Gott. Ja, schrecklichste Figur überhaupt.
Wer ist die schrecklichste Figur überhaupt?
Donners Mutter.
Ach so, ich dachte jetzt der Großvater, aber der ist fast die beste Figur überhaupt.
Ja, das war der beste Companion überhaupt. War klasse, Der durfte ja auch dann beim Master-Finale richtig in die Vollen hauen.
Genau, der Twist. Oh. Ah, ja.
Ja. Ja, wo er am Anfang von dem Regenerationsfinale hier diese grauen Panther oder was zusammensucht und hier, ja, sucht mir mal Hinweise, wo der Doktor ist.
Ja. Nee, Wilf war gut, aber Donners Mutter und auch Mickey, die waren so viel am Platz, da hatte die noch nicht gewusst, was er damit anfangen soll.
Ja, die waren über.
Ja. Ja. Ich fand Donner aber auch etwas überchargiert.
Also Donner fand ich richtig klasse als Companion, weil also ich finde erstmal vom Alter her sticht die raus. Sie ist, glaube ich, die älteste von den bisherigen.
Echt? Nein, Donner war doch viel älter.
Wir reden doch gerade über Donner.
Ja. Ach so, ich war gerade bei Rose irgendwie.
Nee. Und also wenn du sagst, Clara gibt ihm Konter, dann ne? Also Donner gibt ihm natürlich noch deutlich mehr Konter, finde ich.
Ja, also Clara hat das ja punktuell gemacht, aber Donner ist halt über die ganze Staffel hinweg immer super gewesen.
Ja, das ist auch von der Figur her fand ich die auch klasse, weil wir lernen sie ja hinterher noch mal kennen, wenn sie praktisch in der Zeit, bevor sie den Doktor zum ersten Mal getroffen hat. Das kommt ja erst zum Schluss, dadurch, dass sie ihr Gedächtnis gelöscht kriegt und so.
Ja.
Und Das ist eben von, das wird aber in der Brautfolge auch schon angedeutet, wo sie das erste Mal auftaucht. Vor Martha.
Ja.
Und dass sie sich dann aufgrund, dass sie mit dem Doktor zusammengetroffen ist, dann auf einmal um 180 Grad dreht und sich für diese Sachen interessiert und so.
Aber sie sagt ja auch, also es wird nicht unrealistisch, sie pausieren dann irgendwie und dann treffen sie sich wieder und sie erzählt so, ja, ich habe dann eine Reise nach Ägypten gemacht und bin dann irgendwie mal durch den Sand gelaufen, aber das war's dann auch schon wieder. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nicht so richtig erreicht. Das finde ich auch schon sehr gut gemacht. Also das.
Aber bei Donna gerade auch diese wahnwitzige Turn-Left-Folge oder wie die hieß, wo es sich so drehen. Ja, aber wenn Donna nicht mit dem Doktor reist, dann ist ja alles, was in der Staffel passiert, hinfällig und dann geht ja die Welt unter und bla bla bla. Und das fand ich schon ein bisschen sehr weit hergeholt.
Genauso ja, dann stirbt der Doktor, wenn er nicht auf Donna getroffen wäre.
Ja, genauso wie den Story-Arc dann am Ende mit Dr. Donna. Das fand ich irgendwie...
Ja, gut. Aber andererseits, das ist ja Staffel 4, über die du gerade redest.
Ja.
Planet of the Ood. Also die Ood. Ich bin total der Ood-Fan irgendwie, aber die kommen gar nicht mehr vor, leider.
Ood on the Loo. Kennt ihr
die? Die was?
Ood on the Loo. Wir haben ein Ood auf dem Klo.
Ach so, ja.
Ja, die Oods waren sehr interessant. Das waren so, sind die auch von Moffat oder sind das RTD?
Das war RTD. Ja. Der letzte Ood, den wir gesehen haben, war, glaube ich, der das Ende quasi für den Tennant-Doktor eingeläutet hat, der immer wieder dann zu sehen war mit den roten Augen und der Doktor immer gesagt hat, ich will noch nicht gehen, ich bin noch nicht bereit. Das hat noch nicht viermal geklopft.
Dieses I don't want to go, das hat sich ja auch irgendwie im Doctor Who-Universum festgesetzt. Das sagt nämlich auch, habt ihr diesen Fernsehfilm gesehen über die Anfänge von Doctor Who?
Ja.
An Adventure's World. Und da sagt ja David Bradley als William Hartnell, ist also am Feuer und realisiert gerade, dass er als Doktor abgesetzt wird. Und dann sagt er auch, I don't want to go. Fand ich sehr schön gemacht. Anscheinend ihr nicht. Okay.
Wurde Hartnell als Doktor abgesetzt? Ich dachte, sie hatten es dann so gedreht, weil Hartnell dann verstorben ist und sie...
Nein, Hartnell wurde krank, der konnte nicht mehr so lange stehen und konnte sich auch nicht mehr die Texte merken. Und dann haben sie einen jüngeren Schauspieler eingeführt, nämlich Patrick Troughton.
Ja, und der Hartnell-Doktor ist an Strahlenkrankheit irgendwie gestorben. Der ist dann irgendwie... Ja, Der ist dann irgendwie... Die haben den dann irgendwie geschwächt gezeigt und dann, ja. Aber die Folgen sind, glaube ich, auch verschollen.
Aber wollen wir, bevor wir zu weit abschweifen, vielleicht mal noch erstmal die 7. Staffel zu Ende bringen und dann können wir noch.
Dachte, wir bringen erstmal die 8. Staffel zu Ende, bevor wir die.
Die 8. Staffel, genau. Ja. Dann können wir gerne noch wüst schweifen.
Mami und der Orient Express, wo dann Clara auf immer wieder sagt: Ach nee, finde ich doch irgendwie wieder toll. Also da haben wir wieder die Inkonsistenz von Clara.
Ja.
Dass sie jetzt irgendwie so sagt, ach, scheiß drauf, und Danny sogar noch anlügt.
Ja, dass sie das so gedreht haben, dass sie ihn jetzt anlügt, fand ich ein bisschen feige. Also, weiß nicht.
Das hat auch keine Konsequenzen, weil Danny findet es heraus,
genau. Also
findet es auch irgendwie in Ordnung, dass sie dann, ja, warum nicht? Also sie haben sich nicht wirklich getraut, irgendwie so eine Robbie-Geschichte rauszumachen, dass sie jetzt als Duo durch den Weltraum reisen. Aber auch nicht irgendwie keine Ahnung, so eine Mickey-Geschichte, dass Mickey da irgendwie zu Hause bleibt und total sauer ist. Also so, Danny war total einfach so, ja, mach doch.
Ja, das fand ich fast den inkonsistenten Move, den Clara gemacht hat in der bisherigen Zeit, dass sie halt nicht wirklich ehrlich ist zu ihrem Freund.
Ja. Nee, ich hatte auf einfach gesagt, ja, dann bleib halt weg, Clara. Also, wenn du jetzt schon sagst, dass du nicht mehr mit dem Doktor reisen willst, dann will ich jetzt aber auch sehen, dass der Doktor jetzt erstmal für die... Also das wäre der Punkt gewesen, wo sie den neuen Companion, wenn sie jetzt einen im Weihnachtsspecial einführen würden, dann hätten sie ihn auch gleich dort einführen können.
Ja, das stimmt. Sie hätten es aber auch machen können wie bei Donna, dass sie sich durch Zufall nachher wieder treffen. Der Doktor ist ja ständig auf der Erde und in London, also so... Unwahrscheinlich ist das doch gar nicht.
Ja, dass sie sagt, jetzt noch ein Abenteuer, also dass sie schon irgendwie die Episodenstruktur der Staffel im Kopf hat und sagt, jetzt eine Folge bin ich noch dabei und dann gehe ich. Also es also dass auch die Companions dann anfangen, so in Abenteuern zu denken und dass sie sagen, jetzt machen wir noch ein Abenteuer. Also sie wissen ja gar nicht, was auf diesen Abenteuern passiert. Also als ob sie schon wüssten, dass es jetzt irgendwie einen Tag geht oder so. Also, ja.
Ja, und vor allen Dingen finde ich den Move von Clara am Ende der Folge so hanebüchen. Sie ist schon sauer auf den Doktor wegen der Sache mit dem Mond und dann in dem Orient Express lässt der einen über den anderen nach dem anderen über die Klinge springen, um das Rätsel zu lösen, und das ist dann auf einmal vergeben und vergessen, und er musste ja, und dann ist ja alles wieder okay und dann kann sie wieder mit ihm mitreisen.
Ja. Das, also dass der Doktor gerne mal Leute opfert, das wird ja im Staffelfinale nochmal aufgehoben, aber dass Clara inkonsistent ist, stimmt halt. Aufgenommen. Was kam denn nach Mami?
Flatline.
Oh ja, Flatline fand ich gut.
Ich fand, das ist neben Mami on the Orient Express, würde ich sagen, ist Flatline mit die stärkste Folge in der Staffel.
Ja, also hätten sie Flatline als dieses noch ein Abenteuer und dann bin ich weggenommen, dann hätte ich verstanden, dass Clara am Ende der Folge gesagt hätte, okay, du bist ja doch ganz duft, der Doktor, ich reise wieder mit dir.
Ja, genau, dass sie quasi von Kill the Moon gleich in Flatland reinstolpern sozusagen, ohne dass sie das planen.
Weil da bringt der Doktor ja am Ende ein Statement, das lässt ja eigentlich nicht mehr dran zweifeln, ob er böse oder gut ist.
Ja.
Oder ob er gegen oder für die Erde ist, sagen wir mal so.
Also ich fand den Anfang von Flatline sehr gut gemacht. Also dass auf einmal die TARDIS irgendwie draußen, also dass sie it's more on the outside dann wirklich ist. Und dass dann Dr. Clara investigativ. Also ich hätte mir so vorstellen können, so könnte man eine ganze Staffel aufziehen, dass der Doktor so im Handtischchen hockt. Und der Companion muss dann quasi von außen arbeiten. Das hätte man eine ganze Staffel machen sollen.
Ja, also ich fand die Idee cool. Einerseits ist das natürlich optisch cool. Und andererseits bringt das aber auch eine ganz neue Dynamik rein, weil Clara dann großteils auf sich selbst gestellt ist.
Ja. Ja. Und in der ganzen Folge versucht der Doktor ja auch erstmal rauszukriegen. Was sind denn das für Wesen? Wie ticken die? Sind die wirklich eine Bedrohung oder? Und am Ende hat er sich ja dann doch so weit überlegt, dass er sagt, okay, das ist eine Bedrohung und deswegen muss ich meine Rolle als Schützer der Erde spielen.
Ja, das war so, was so das jeder Doktor mal machen muss.
Das hat mich interessanterweise ein bisschen sehr dann an den Auftritt erste Folge mit Smith erinnert, mit dem, wo er auch kommt, ja, mit die Erde ist beschützt und
ja.
Spielt man hier nicht so besonders verrückt, weil die Erde ist beschützt und dann gibt's halt ein paar auf dem Bobbes vom Doktor.
Ja, das kommt ja nachher nochmal, ne?
Ja.
Im Staffelfinale.
Flatland fand ich auch visuell sehr ansprechend. Also dieses 2D, 3D, das haben sie schon teilweise gut hingekriegt. Also dass dann so, dass man erst so gar nicht sieht, das ist so irgendwas an der Wand und denkt man, das ist halt so ein Wandtattoo, das ist ja heute modern. Und dann stellt man fest, oh Gott, das ist ein menschlicher Körper. Irgendwie seziert, auf die Blutgefäße hin untersucht.
Ja.
Das war auch eine gute Idee. Und das ist auch wieder eine dieser Folgen, wo man die Lösung praktisch die ganze Zeit schon vor Augen hat. Man muss nur drauf kommen. Ja. Und auch die Auflösung war nicht so, dass das jetzt alles unmotiviert wäre, sondern das waren ja alle Zutaten dafür vorher schon vorhanden. Und da musste Clara das eigentlich nur noch zusammensetzen. Das ist einfach eine gute, saubere Art, Geschichten zu erzählen, was eben Moffat nicht so oft macht. Und die Folge hat auch Moffat nicht geschrieben.
Ja, Moffat ist halt eh so ein komisches Kind.
Zu The Forest in the Night möchte ich nichts sagen.
Warum nicht?
Die fand ich so, naja.
Aber ich kann fand nicht, das war halt so, das war halt die Danny Pink-Folge. Mhm. Also Danny Pink würde diese Kinder ums Verrecken nicht alleine lassen. Und auch diese Prämisse, dass auf einmal ein Wald die ganze Erde bedeckt und die Menschen müssen halt irgendwie zurechtkommen und gleich die Regierung hier mit Flammenwerfern anrückt. Und
Das war, ich glaube, da war auch wieder die das Visuelle vor der Geschichte da. Die haben gedacht, auch lass uns doch mal einen Wald nach London stellen. Und dann haben sie geguckt, wie sie das umsetzen können.
Warum? Auch hier wieder CGI, das war schon wirklich fast wie ein Computer. Also dieser Schwenk, wo dann die auf dem Trafalgar Square diese Nelson Statue gezeigt wird, das sah einfach aus wie aus dem Assassin's Creed Spiel.
Ah, gut.
Also das war einfach nicht realistisch, also auf keine Art. Aber ich meine, ja, es war halt schon sehr aufwendige Folge, also muss man vorstellen, was da irgendwie an Set-Design rangekarrt werden musste, um Stimmt. Das zu schaffen.
Und sie brauchten die ja auch für Danny. Ne? Also er muss ja im Staffelfinale der gute Soldat sein, der sich dann opfert und so. Das mussten sie ja hier erstmal vorbereiten mit.
Nicht nur das, auch dass er dann im Staffelfinale das Kind anstelle von sich zurückschickt. Es ist ja diese Aussage, also er würde diese Kinder nie alleine lassen oder
genau.
Er würde es stellt sein, das Leben der Kinder vor seines, also das hat dann schon irgendwie eine Konsistenz.
Ich habe so das Gefühl, dass diese Folge von der Moral den Quasselstrippen sehr gut gefallen müsste, weil in der Moral ja der moralinsaure Zeigefinger so stark oben ist. Mit diesem, ja, passt ja auf, dass ihr euren Wald beschützt, weil sonst kann er euch nicht mehr beschützen.
Ja, wieso? Der wächst doch dann automatisch wieder.
Ja, der Wald, der hat kein Problem damit, wenn man ihn verschmutzt. Der wächst ja halt.
Mhm.
Ja.
Das Einzige, was ich an der
auch Folge hier richtig mit,
gut
mit
fand, war das Zusammentreffen von dem Doktor mit dem Mädchen, wo es halt erst losgeht. Ja, du möchtest den Doktor sehen, du brauchst einen Termin, um den Doktor zu sehen. Und dann geht sie in die TARDIS rein und
ja,
okay. Stell dir vor, Cola. Du hast so viel Cola und da ist so viel mehr Zucker drin. Die TARDIS funktioniert so ein bisschen so. warum erklärst du mir das? Bist du nicht verwundert, dass die TARDIS innen größer ist? Ja, aber ich bin über alles verwundert. Und jeder scheint mehr zu wissen als ich.
Ja, und dann
auch die jeder scheint alles über alles Bescheid zu wissen, außer ich.
Und auch die andere Aussage so, seid ihr gar nicht erstaunt darüber, dass das da auf einmal ein Welt gewachsen ist? Nö, uns erstaunt gar nichts mehr.
Ja.
Also das ist auch so eine Folge, wo die Dialoge und so das Zwischenmenschliche ziemlich gut funktioniert, aber so das Mysterium, das mit dem Wald, naja.
Das war wieder so eine Rings of Agathen Geschichte,
ja,
genau. Dass das unschuldige Kind, das irgendwie mit der Natur in Kontakt steht. Ja.
So, kommen wir nun zum großen Staffelfinale.
Kommt es danach schon?
Ja. Jetzt kommt Dark Water.
Ja. Also, müssen wir jetzt erstmal hier Missy. Wird das schon in der ersten Folge eingeführt oder angedeutet und taucht dann immer mal wieder auf. Und man erfährt schon während der Folge, dass es irgendwas mit dem Jenseits zu tun hat. Wie fandet ihr denn erstmal diese Teaser innerhalb der Staffel? Da hast du schon geschrieben in deinem Text, dass du das irgendwie ist schon wieder so ein 11-Hour-Ding, das was antießt und dann an der Staffelende das alles irgendwie magisch zusammenführt. Das fandest du nicht so toll.
Ja, das ist dieses Dranpappen an den Episoden einfach hinten. Das finde ich immer ein bisschen wenig elegant, sag ich mal. Und das haben sie ja dann irgendwann auch aufgegeben. Das haben sie ja bei Deep Breath gemacht und bei Robot of Sherwood und dann, ich glaube, nur noch ein oder zwei Mal. Das haben sie dann selber, war wahrscheinlich so vorgesehen.
Ein Caretaker, dieser Polizist, der.
Ja, genau. Also vor allem finde ich es seltsam, weil das ja auch gar nicht passt mit den Robotern. Also die Roboter haben keine eigenen Körper. Warum haben sie die überhaupt hochgeladen?
Weil wahrscheinlich schon so,
Das ist so. Nee,
die Roboter haben keinen eigenen Geist und keinen eigenen Körper, der in Cyberman verwandelt werden könnte.
Ja, deswegen, das ist total unlogisch gewesen eigentlich.
Sie mussten halt irgendwie in der ersten Folge Missy einführen.
Ja, stimmt natürlich.
Ja. Obwohl sie hatten, ja stimmt, sie hatten ja in der ersten Folge auch so, dass diese von der Prämisse dann ausgegangen, ja, du hast so viele Menschenteile in dich reingebaut, dass du dich selber quasi zum vermenschlicht hast. Und vielleicht ist er deswegen nur in den Heaven gekommen.
Ja. Aber man muss überlegen, dieser Plot mit dieser Matrix muss ja schon seit dem 18. Jahrhundert laufen, wenn schon dort irgendwelche Roboter in die Matrix hochgeladen werden.
Ja.
Also wie lange Missy da irgendwie rumgehangen ist, um.
Das wird zwischendurch thematisiert, dass sie das irgendwie mit ihrer eigenen TARDIS organisiert hat und so.
Ja. Was vermutet ihr denn, dass ihre TARDIS diese rote Telefonzelle, die manchmal...
Ich denke, ihre TARDIS ist diese rote Telefonzelle, wie ich ja auch getwittert hatte. Ja, die Missy TARDIS sieht genauso aus wie die TARDIS von Inspector Space Time.
Und ja, halte ich für wahrscheinlich.
Ihr seid ja wieder ihr, also der Master hat immer so irgendwie das Laser-Device und jetzt hat sie ihren Laser-Taschenspiegel. Oder was das ist, Smartphone oder was das ist.
Du meinst Sonic?
Nein, nee, der Master hat immer Laser.
Was so, böse stimmt, der Master hat Laser.
Hat er auch schon in seinem letzten Master-Plot seinen Laser-Screwdriver.
Aber ein Screwdriver ist ja nicht ladylike. Muss ja ein Spiegel her.
Aber das Ding, was sie jetzt hatte, war ja auch nicht unbedingt ladylike, oder?
Du, es war halt so ein bisschen viktorianisch. Also es hat halt zu ihrer Kleidung gepasst, so ein bisschen barock-viktorianisch.
Also sie haben ja quasi Mary Poppins genommen und,
und die so ein bisschen 50 Jahre, 20 Jahre älter gemacht.
Genau, ja.
Ja.
Das fand also,
ich fand diese halt, Mary Poppins Anlehnung wird ja in Death in Heaven ja dann nochmal sehr stark.
Ja, wo sie mit dem Regenschirm runterkommt. Landet. Das war schon sehr auf die Nase gedrückt. Was ich ganz interessant war, wie Michelle Gomez an die Rolle gekommen ist. Also es wurde ja erst geplant, dass sie eine andere Rolle bekommt in der 8. Staffel. Aber dann irgendwie aus Zeitgründen das nicht so quasi für die ganze 8. Staffel dabei sein konnte. Wahrscheinlich, was sie geplant haben, dass sie einem älteren Doktor auch einen älteren Companion geben. Das finde ich sehr interessant, also dass Michelle Gomez der Companion wäre. Und dann hat sie aber so gesagt, ja, ich will bitte bei Dr. Who dabei sein. Und dann war der Moffat irgendwie am seinen Folgen schreiben und hat gesagt, ah, Michelle Gomez, das wäre doch der perfekte Master, der perfekte weibliche Master. Und dann irgendwie ist sie dann so in diese Rolle reingerutscht, für die sie perfekt ist. Also ich hoffe so sehr, dass sie nochmal wiederkommt als Master.
Ja, das fand ich am Ende wieder so, das ist so typisch Moffat. Er bringt sie dann um?
Nee, bringt er sie um?
Ja, der Cyberman erschießt sie.
Aber der Master wird nie richtig sterben.
Ja, und das ist ja dieses, warum haben sie da nicht einfach offen dann gelassen?
Dann hätte sie aber schon regenerieren müssen eigentlich.
Ja, nee.
Sie ist irgendwie weggebeamt auch.
Ist ja desintegriert worden. Ja, das denke ich auch, dass sie nachher sowas sagen, dass sie eigentlich weggebeamt worden ist. Aber
ach stimmt, ja, das hat man so ein bisschen gesehen. Ja. Bevor der Sepp eintrifft,
dass sie dann die auf, also sie löst sich auf und man weiß nicht, ist sie desintegriert, ist sie weggebeamt.
Ja, aber das ist so, warum haben sie nicht irgendwie mit ihrer TARDIS davonfliegen lassen?
Ja, oder? Ich will die Master TARDIS sehen. Ich will auch von innen, ob sie vielleicht smaller und inside ist oder
Was ich schön finde, ist, dass sie mal wieder den Doktor den Stunt machen lassen, den schon mit Smith-Doktor mal gebracht hat, dass er die TARDIS als Landeauffangbecken aus dem freien Flug benutzt.
Bei was? Ach so, ja, das ist ja immer mit River Song, wo sie dir gerne aus Sachen springt und dann hofft, dass der Doktor auftaucht. Ja, also so vom Anfang an so, dass sie den Doktor zum Präsidenten der Erde machen. Also ich fand es ja erstmal schön, dass dann am Schluss der ersten Folge vom Finale dann Unit auftaucht. Und also am Anfang ist das ja so, die Cybermen marschieren so irgendwie die Stufen runter, was irgendwie eine Hommage an einen berühmten Cyberman-Plot aus Classic Doctor Who ist. Also dieses Bild gab es schon mal.
Ja.
Und dann interessieren sich die Leute gar nicht dafür und machen irgendwie Fotos, guck mal, lustige Männer, Kunstperformance, also es wird ja heute genauso passieren. Wenn irgendwelche komischen Metallmänner auftauchen und erstmal so sagen, oh, guck mal, eine coole Kunstperformance.
Und der Doktor dazwischen, wir werden alle sterben. Und das war richtig cool, das war realistisch.
Ja, und dann auf einmal, alles Unit-Agenten und Catherine. Also die Tochter von Bridget, die taucht wieder auf und werden erstmal alle verhaftet und die TARDIS wird wieder verladen, was der Unit unheimlich irgendwie gerne macht, die TARDIS mit einem Kran irgendwo hinpacken.
Wie fandet ihr die Redshirt Charakterin, die mit der Brille und der Bowtie?
Ich fand's, Oscott, ich bin ja, ich bin ja, also ich finde Oscott super. Ich weiß, viele sagen, ah, das ist dieses Tumblr-Mädchen, so, das soll dieses Fangirl repräsentieren. Aber ich finde es halt super, dass sie jetzt mit der Bowtie auftaucht und sagt, ja, Bowtie ist ja cool.
Also ich fand es auch irgendwie nicht gut, dass sie die
gekillt haben. Einfach,
ja.
Es ist auch so, also ich finde ja, sie haben jetzt die Perfektion Batman-Joker. Also so, der Doktor, dieser ernste Charakter mit sehr viel Gravitas und dann dieser lustige Charakter, der so halt, also auch der Tod ist für sie nur ein Witz, also so hier noch viel mehr, weil sie benutzt ja die Toten und der Tod von Osgood ist sehr gut inszeniert, aber schade, dass, also ich glaube nicht, also ich hoffe, dass sie diesen Charakter irgendwie wiederbringen, weil dieser Tod ist irgendwie so beiläufig.
Ja, das ist so beiläufig, da geht sie so drüber weg.
Und dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, tritt sie dann nochmal schön auf die Brille drauf. Warum diese Brille nicht desintegriert ist, man weiß es nicht. Aus welchem Material diese Brille gemacht wurde. Aber Osgood ist halt ein cooler Charakter. Also sie hat ja so, ja, ist halt schade. Und das dann irgendwie, ich fand's cool, diesen Move, dass sie irgendwie, klar, wenn die Toten wieder auferstehen, dann kommt hier der Brigadier und rettet seine Tochter. Aber irgendwie wurden die Emotionen nicht gelöscht. Woher weiß der Brigadier, dass er der Brigadier ist? Und warum weiß er, dass seine Tochter irgendwo da rumfliegt? Woher wusste er das?
Ja, und wenn sowas
bei ihm ist. Nicht ganz konsistent.
Das hat ja der Herr Speck schon vorhin getwittert, mit dem, wo ich gefragt habe, worum könnte es denn bei Interstellar gehen mit diesem Love Conquers All? Und das wird da wahrscheinlich auch in dem Plot mit drin stecken.
Ja, aber. Ja,
ich fand es vor allem seltsam, weil das ist ja bei Danny passiert das Gleiche und bei dem auch. Also da müsste ja dann noch mehr sein, bei denen das gleiche Problem auftritt.
Naja, Danny hat ja halt seine Verbindung nicht gekappt.
Danny hat ja nicht Delete gedrückt und danach wurde er schon wieder runtergeladen.
Also man sieht es jedenfalls nicht.
Ja.
Aber der Lethbridge, ist halt schon so lange in der Matrix, dass der dann, gerade er als Soldat, muss er auch ein paar Leute auf dem Gewissen haben. Und das irgendwie, okay, er liebt seine Tochter, aber gibt bestimmt auch andere Tote, die irgendwie ihre Tochter lieben.
Ja, genau. Ja.
Und am Ende zieht sich das auch auf magische Weise für mich ein bisschen zu glatt zwischen dem Doktor und Danny Pink, alles sehr auf Friede, Freude, Eierkuchen auf einmal glatt.
Ja, vor allem.
Wo
vor
der
allem
Doktor das sagt dann hier, ja, ich habe eine riesen Armee an Soldaten und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe einen Soldaten als in meinem Gefolge, der das alles kennt, deswegen gebe ich ihm mal die Soldatenarmee und dann.
Aber dieser Plan von Missy ist ja, also diese Auflösung, ich möchte nur meinen Freund zurückhaben, deswegen erfülle ich ihm sein, also sie, was sie glaubt, größter Wunsch, er möchte ja alles zum Guten wenden. Und jetzt hat er die Möglichkeit, irgendwo die Daleks einmarschieren, irgendwelche Planeten explodieren, er hat eine Cyberman-Armee, er kann alles richten. Also dieser Plot von Missy und dass sie dann eben auch irgendwie Clara an die Hand gibt, das war sie ja auch. Das ist schon gut, aber das dann auch, ich verstehe es nicht, warum muss dann Danny mit in die Wolken fliegen? Einfach nur, weil er nicht mehr als Cybermen weiterleben will oder müssen alle Cybermen vernichtet werden? Also willst du mir noch nicht erzählen, dass da irgendwie nicht die Verwandlung von Danny rückwärts gemacht werden könnte?
Ja, das ist,
Vielleicht haben sie es so ein bisschen aus der Richtung gedreht. Als guter Anführer quasi muss ich meinen Leuten auch vorangehen. Ich kann sie nicht einfach so in den Tod schicken, sondern dann muss ich auch selber mitgehen. Dann muss ich die Konsequenz meiner Entscheidung auch selber tragen.
Das Gefühl hatte ich auch, ja. Also, ich fand aber vor allem.
Die Menschen sind ja schon tot.
Ja, aber das ist, die existieren ja noch. Also, wir haben ja beim Brigadier gesehen, dass einige von denen scheinbar noch irgendwie Restmensch sind. Also, ich finde schon, also, vor allem nach dieser komischen Rede, die er da hält, die ich total out of character fand.
Naja, er ist halt immer noch dieser Soldat, der in ihm steckt und jetzt sein.
Ja, aber wir haben irgendwie ein oder zwei Folgen vorher sein Kriegstrauma irgendwie gesehen, wo ich dann dachte, oh, jetzt packen sie PTSD aus und so. Und dann auf einmal hält er so eine Rede, ja, wir müssen jetzt hier, ne? Und so.
Ist halt wahrscheinlich so, dass wahrscheinlich Moffat dafür kritisiert wurde, dass er zu hart mit den Soldaten umgeht und in Großbritannien die Armee ja auch schon irgendwie Kriegshelden und Irak-Einsatz und dass er dann irgendwie auch die soldatische Zuschauerschaft irgendwie befriedigen wollte.
Ja.
Indem er einen Charakter reinbringt, der Soldat war und auch Probleme mit seinem Krieg hat, aber letztendlich seinen Frieden mit seiner Soldatenheit schließt und dann sich heroisch im Kampf für Königin und Vaterland opfert.
Ja, okay. Aber irgendwie, weiß nicht.
Ja, ich finde es, also der Danny-Part, er nicht so gut, aber Missy-Doktor-Part, grandios.
Ja, vor allem, was so zwischen den beiden passiert. Missy super verrückt auch.
Ja, Missy ist halt jetzt, ja, wie schon gesagt, der Joker.
Ja.
Zum Dr. Batman.
Also ich hoffe auch, dass die nochmal auftaucht. Das ist richtig cool gewesen.
Ja. Also es wird wahrscheinlich auch diese Rückmeldung an Moffat sein, dass er mitbekommt, dass Missy so gut angekommen ist. Also ich glaube, es ist auch so die generelle Meinung, dass Missy schon sehr beliebt ist unter den Whovians, wie man schon so schön sagt. Mhm. Und dass sie deswegen nochmal reanimiert wird. Konnte man ja vorher auch nicht wissen. Also wurde ja schon alles abgedreht, bevor das ausgestrahlt wird.
Ja.
Ja, und dann kommt eine sehr komische Szene im Café. Also sie verrät ihm ja angeblich dann noch, wo sie sagt, ja, ich weiß, wo Gallifrey liegt, weil ich bin ja davon entkommen. Und da sagt sie, ja, hier sind die Kandidaten. Hast du nie dran gedacht, nachzuschauen, an der alten Einfachstelle einfach nachzuschauen? Und er glaubt ihr dann und fliegt halt hin und da ist halt nichts. Und das Gleiche ist ja mit Clara, die dann hofft, dass Danny zurückkommt und dann kommt dieser kleine Junge. Und dann treffen sie sich im Café und lügen sich beide was vor. Das fand ich schon, das ist halt so, da wird wahrscheinlich im Weihnachtsspiel schon noch viel aufgelöst, aber ich fand es irgendwie unbefriedigend. Also normalerweise werden ja so Handlungsstränge dann vor dem Weihnachtsspecial geschlossen.
Ja. Das fand ich auch etwas schade.
Ich fand das aber konsequent, weil die Beziehung zwischen Clara und dem Doktor damit so ein bisschen gerundet, noch nicht ganz, aber das ist so, wir haben ja einmal diese symmetrische Endsequenz, wo sie dann eben beide sich gegenseitig anlügen und beide aus ähnlichen Gründen. Und ich fand das jetzt nicht unpassend. Ich fand, das passte zu dem, was vorher war. So.
Ja, aber dann hätten sie was irgendwie aus der Danny-Geschichte rauslassen können und das etwas mehr ausbauen können.
Ja, klar. Also ich hatte mir auch gewünscht, dass Danny und Clara dann doch am Ende ein Paar sind einfach und gut ist, aber.
Ja, aber das hat man halt schon mit. Die Geschichte hat man schon mit Amy und Rory gemacht, dass sie so ein mäßiges Happy End haben, indem sie einfach gemeinsam in der Vergangenheit alt werden können gemeinsam.
Ja,
das stimmt. Vielleicht wollte man das jetzt nicht wiederholen. Aber du hast recht, es ist halt kommt irgendwie der Abspann und 3 Sekunden nach dem Abspann wird der nochmal unterbrochen und der Weihnachtsmann kommt rein und sagt, so kann es ja nicht enden hier. und dann kommt der Trailer zum Weihnachtsspecial. Was glaubt denn es wird irgendwie ein Monster mit sehr klebrigem Mund eingeführt. Ich tippe ja auf Silurianer. Aber können auch Ice Warrior sein.
Ja, Ice Warrior kam ja schon ewig nicht mehr.
Ja, und also, die kamen doch gar nicht in Klassik. Also, sie kamen bis auf diese U-Boot-Folge noch gar nicht vor in den
neuen. Ja, was war denn mit Waters of Mars?
Das war nur so ein Hint. Da wurden sie nur gesagt, die Ice Warrior haben die auch schon irgendwie eingeschlossen.
Ja, okay. Ich hatte.
Das war aber nicht direkt, das war nur so ein Bezug auf die Ice Warrior, aber direkt kamen sie nur in dieser U-Boot-Folge vor.
Ja, stimmt.
Mhm.
Und ich meine, im Schnee und im Eis, das würde sich anbieten.
Ich würde noch einen Fass, glaube ich, aufmachen wollen, und das ist dieser Konflikt zwischen dem Doktor und Danny, und dass sie ja eigentlich gar nicht so verschieden sind.
Wie meinst du?
Also der Doktor Nee, fangen wir mal an mit Danny. Der ist ja halt quasi ein Soldat gewesen und vom Krieg traumatisiert. Und sehr viel anders ist der Doktor ja eigentlich auch nicht gewesen. Er ist quasi im Time War nicht wirklich als Soldat, aber er hat da auch an der Front gekämpft mit und ist da auch davon ziemlich traumatisiert. Was ich immer so ein bisschen als Zeichen lese, ich weiß jetzt nicht, wie er bei dem Classic Who quasi drauf ist, aber bei dem New Who ist er ja immer so drauf, ja, pazifistisch, ja, gegen, er salutiert nicht, er mag Armeestrukturen nicht wirklich und ich denke mal, dass das alles aus seiner Traumatisierung rauskommt.
Naja, also er mochte ja schon Dune nicht in der, als er noch als er das erste Mal trifft er auf Dune, als er auf der Erde verbannt wurde, also er war ja mal eine Staffel lang auf der Erde eingesperrt und hatte auch seine TARDIS nicht und musste sich dann, es gab der dritte Doktor, es war so ein Inspector Gadget Typ, der hatte immer so mit Hover-Craft-Fahrzeugen und hatte immer ganz viele Gadgets und da hat halt ganz viel mit Unit zusammengearbeitet, aber er war halt nie ein Fan von Unit, weil er Unit immer zu militärisch und zu bürokratisch fand.
Okay, also seinen Antimilitarismus hatte er schon davor.
Ja.
Also liegt es nicht wirklich daran, dass er ähnliche Dinge erlebt hat und
ich glaub,
dann alles verteufelt, was damit zu tun hat.
Ich glaube, es ist nicht unbedingt so ein Militarismus, aber der Doktor ist ja halt von diesen, er ist ja geflohen von Gallifrey und hat ja die TARDIS geklaut, weil er einfach was erleben wollte und nicht in diesen arroganten und sehr bürokratischen Timelords zusammenarbeiten wollte.
Ja.
Und deswegen widerspricht ihm halt alles Organisierte und Strukturierte und das ist ja beim Militär ganz, ganz stark. Wahrscheinlich resultiert daraus seine Aversion auch zu salutieren, also dieses Zeichen von militärischem Tribut, was aus irgendwelchen Rangordnungen heraus resultiert, was ihm ja irgendwie in seinem tiefsten Inneren widerspricht. Und er salutiert ja auch nur dem Brigadier, weil dieser ja ultimativ seinen Respekt verdient hat, durch das, was er halt alles für ihn gemacht hat und auch für seine Tochter dann. Ja, also ich bin gespannt auf seiner Special und auch wie es weitergeht. Also Moffat fängt jetzt gerade an, die Bücher für die 9. Staffel zu schreiben. Mal sehen, was er da so schon wieder verbricht.
Ja.
Ja, also, es heißt immer, Moffat macht Dr. Who kaputt. Also ganz schnell weg. Aber ich weiß nicht, also ich nehme an, also so wie ich das vermute, wird es noch bis zur 10. Staffel gehen. Dann finden sie Gallifrey und dann fände ich es auch, würde es wahrscheinlich auch der Serie gut tun, wenn sie so ein bisschen pausieren würden. Vielleicht mal einen Kinofilm raushauen oder zwei und so ein bisschen.
Findest du echt? Hast du den 96er-Film gesehen?
Es muss ja nicht so. Das ist ja mehr so aus einer Not rausgeboren, aber wenn sie das jetzt so planen. Also so mal ein bisschen das Pace runterfahren.
Der WhoCast hat ja schon quasi am Anfang von Moffat vermutet, dass das jetzt wieder so nach und nach so scheibchenweise mehr in eine klassische Richtung geht.
Und ja, das auf jeden Fall. Das ist
aber jetzt kann er nicht, es kann er nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass jetzt wieder wie viel 26 Staffeln Doctor Who produziert werden. Oder so eine Serie läuft ja selten auf ewig.
Naja. Also ich glaube gerade bei Doctor Who
nochmal 50 Jahre draufsetzen, meinst du?
Ja, warum denn nicht? Also, ich hätte damit kein Problem, wenn die einfach so weitermachen wie bisher. Moffat wird wahrscheinlich irgendwann abgelöst werden durch vielleicht Gettys oder so, Mark Gettys.
Ja, aber Mark Gettys ist ja auch nicht so viel anders.
Nee, die arbeiten ja sowieso eng zusammen.
Das ist ein Busenfreund irgendwie, also, macht ja auch mit ihm Sherlock und so, das ist ja alles. Ja. Also, es wäre vielleicht, also wenn wir sagen, ich nehme an, Moffat macht jetzt auch diesen Doktor zu Ende und dann mit dem weiblichen Doktor, vielleicht kriegen wir vielleicht einen weiblichen Showrunner. Vielleicht macht es dann seine Frau. Ich weiß ja nicht, wie da intern die BBC vorangeht.
Bei diesen Spekulationen und so halte ich mich meistens raus, weil kommt eben, wie es kommt.
Ja, man könnte jetzt viel spekulieren und hin und her und es kommt eh her, wie es kommt. Genau.
Gut, dann schließen wir das Thema
jetzt
zu.
Noch ein abschließendes Fazit zur Serie, aber das haben wir ja schon gegeben eigentlich, zur Staffel.
Ja, also ganz klar, also wer bis jetzt zugehört hat, wird wahrscheinlich die Staffel schon gesehen haben. Und ich kann mich nur vom Anfang wiederholen, viel Charakterentwicklung, wenig Geschichte. Diese Staffel, vielleicht haben sie jetzt den Doktor etabliert und können mit ihm so ein bisschen experimentieren.
Wir können ja mal wieder eine von unseren so erfolgreichen Aufrufen starten, doch mal in die Kommentare was zu schreiben und uns mal Rückmeldungen zu geben, wie ihr denn die aktuelle Staffel so wandert.
Genau. Auf den üblichen Kanälen, Twitter, Kommentare, keine Facebook-Seite.
Und dann kommen wir jetzt zu etwas nicht ganz anderem, aber doch etwas anderem.
Time and Relative Interstellar in Space.
Wir waren alle im Kino. Und welchen Film haben wir denn gesehen?
The Dark. Interstellar.
Genau. Der Film, der die Massen spaltet.
Ja.
Also magst du kurz erklären, worum es geht, Lars?
Ich soll das erklären, okay. In Interstellar geht es darum, dass die Menschen auf der Erde am Arsch sind. Ihr seid doch explicit, oder?
Jetzt sind wir's.
Okay, also den Menschen auf der Erde geht es schlecht und die Menschen müssen in den Weltraum, um zu überleben. Und deswegen steigt Matthew McConaughey mit anderen Astronauten in eine Rakete und sie fliegen durch ein Wurmloch, das von irgendeiner fremden Macht dort vor dem Saturn ist das, glaube ich, aufgebaut worden ist und erkunden dann das Universum, das dahinter liegt.
So. Mhm. Genau. Und das ist der neueste Film von Christopher Nolan, der sich durch so Sachen wie, also neulich durch die Dark Knight Trilogie, aber auch durch Inception
und Memento
und Prestige verdient gemacht hat als einer der, sagen wir mal, erfolgreichsten Regisseure unserer Zeit.
Mal ganz kurze Abschweife auf eine Skala von 1 bis 10. Wie gut fandet ihr Memento?
10.
Ja, Memento war sehr gut. Ich weiß gar nicht. 9,5 vielleicht? 10, ja.
Ja.
Ich würde auch sagen 9,5. Also 10 ist so für Sachen wie Goodfellas und Klaus eine warme Farbe reserviert, aber schon einer der guten Filme overall.
Dann würde ich fast schon eine Frau Grünkariert-Bewertung geben und 9,9 sagen.
Nein, Frau Grünkariert würde sagen 8,7385.
Mhm.
Ja. Und Interstellar ist, also ohne zu viel zu spoilern zur Geschichte, also er polarisiert sehr. Also die einen sagen, es ist der beste Film aller Zeiten. Also zum Beispiel bei der IMDb ist er jetzt auch immer noch nach 200.000 Bewertungen auf 9,0, was die IMDb nicht leichtfertig vergibt.
9,0 ist es jetzt schon. Als ich das erste Mal geguckt habe, war 9,7 sogar.
Ja, das war am Anfang, als es irgendwie nur so 10.000 Bewertungen waren. Aber
ja. Trotzdem
nach irgendwie so langer Zeit haben sich die meisten Filme so auf einem 7er oder 6er Schnitt eingependelt. Aber irgendwie ist es generell bei Nolan-Filmen, also muss er so ein bisschen immer so wissen, wie so eine Seite die bewertet und gerade IMDb ist ein sehr großer Nolan-Fan. Also da sind ja. Alle seine Filme immer so in ganz hohen Bereichen. Und okay. Ich glaube, einer der Kritikpunkte ist halt der wissenschaftliche Aspekt. Also er versucht ja sehr viel wissenschaftliches Kenntnis reinzubringen. Er hat irgendwie den Astronomen als Berater angeheuert, der diese Wurmlochtheorie aufgestellt hat, also der gerade der führende Wurmlochtheoretiker ist, wenn man das so sagt.
Ist er das? Also es ist ja dieser Kip.
Kip Thorne.
Ja.
Heißt er, glaube ich. Ich fällt gerade auf, der heißt ja fast wie einer dieser Roboter.
Ja, es gibt ja auch das ist wahrscheinlich ein Easter Egg.
Ja.
Aber ich kannte den nämlich aus so einer Doku, die ich mal auf N24 gesehen habe, vom Sehen her.
Oh Gott, das spricht ja nicht für ihn.
Ja, deswegen. Also.
Also bei der Film Junkies Review stand, dass Kip Thorne einer der führenden Astrophysiker ist, was Wurmlöcher angeht.
Okay.
Aber das ist auch so eine Sache für eine Astrophysiker über Wurmlöcher, das ist sehr viel Theorie und Spekulation. Also
ja, genau.
Keine harte Wissenschaft, die er wahrscheinlich dort betreibt.
Ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, warum der Film auf der wissenschaftlichen Ebene so viel angegangen wird. Obwohl, einfach weil er damit auch viel Werbung macht. Es gibt ja diese Discovery Channel Doku, The Science of Interstellar und.
Ach Gott.
Ja, es wird damit einfach unheimlich viel Werbung gemacht, dass der Film wissenschaftlich korrekt sei und so. Und aber das ist halt in dem Feld und in dem Bereich, wo was es da geht, Wurmlöcher und schwarze Löcher und so, das ist ja alles Spekulation, da wissen wir ja im Grunde gar nichts drüber.
Ja. Und also, auch da möchte ich wieder zu meinem Statement von Anfang der Sendung verweisen.
Welchen?
Mit dem nicht so viel Nitpicker tun.
Ja. Ja, und aber gerade, also wenn man sich mit diesen Federn schon schmückt, dann muss man halt die auch aufrechterhalten. Es ist ja keine Nitpickerei, wenn er sagt, ich bin der wissenschaftlichste Film seit Albert Einstein. Und da muss man auch erwarten, dass man da Nitpicker anzieht.
Ja, das glaube ich auch. Also das bedingt sich gegenseitig. Weil eben auch, also wenn man sowas behauptet, dann muss man das auch erfüllen. Und aber ich stimme dir eigentlich dazu, dass eben diese ganze Wissenschaftlichkeit und so, das ist ja kein Kriterium für eine gut erzählte Geschichte. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, das ist gar nicht so ein wichtiger Teil des Films.
Noch ganz kurz, also Neil deGrasse Tyson hat irgendwie fast live den Film kommentiert auf Twitter und er fand ihn nicht so schlecht als einer der führenden Populärwissenschaftler mit Bill Nye zusammen. Also er hat dann noch so einen Post veröffentlicht, 9 Fragen an Interstellar, wo er so ein paar Sachen kritisiert, so von wegen, wenn es so schlecht um die Erde steht und diese Planetin auch nicht so toll ist, warum besiedelt ihr einfach nicht den Mars, der auch wesentlich näher ist als der Saturn? Also er hat so ein paar Fragen aufgestellt, die so ein paar Löcher des Films aufschlüsseln, aber er hat auch gesagt, er fand ihn nicht so schrecklich, wie zum Beispiel die Leute von Methodisch Inkorrekt, dem Podcast, die gesagt haben, jeder, der was von sich hält als Wissenschaftler, sollte diesen Film ignorieren. Warum direkt an dem Wurmloch und warum ist da so ein Planet am Wurmloch? So, ja, aber das darf man sich nicht so vorstellen, als würde dieser Planet ums Wurmloch kreisen, wurde auch in diesem Film gesagt. Also dieser Planet ist quasi so haarscharf am Einflussbereich des Wurmlochs, so dass es noch Zeitverzerrungen gibt, aber so, dass er halt nicht eingesogen wird, oder?
Ja, aber
warte mit dem mal. Schwarzen Loch.
Ja, genau, schwarzes Loch meine ich.
Aber dann muss er ja doch um das, also das ist sowieso was ich auch nicht verstanden habe. Ich habe nochmal nach einem Schema dieses Sonnensystems gesucht, wo sie da sind, und ich habe keins gefunden. Selbst bei Google Books gibt's halt dieses Buch von dem Kip Thorne zum Film auch, und da ist das auch nicht drin, obwohl da einige Schemata drin sind. Entweder entfernt sich der Planet auf seiner Umlaufbahn relativ weit von dem schwarzen Loch, oder er kreist drumherum. Das sind ja die beiden Möglichkeiten, die es gibt.
Ja, oder wird statisch von einem Stern und dem schwarzen Loch quasi auf einer Position gehalten und dreht sich halt um sich selber.
Ja, aber dann würde man den doch nicht in Betracht ziehen als Ort, um die Menschheit drauf anzusiedeln. Das wäre, also da kann man doch nichts, das ist ja nicht stabil.
Ja, es ist ja auch kein, sie finden ja auch raus, dass dieser Planet nicht ultimativ geeignet ist.
Ja, aber das hätten sie ja schon an der Lage erkannt dann. Also das ist auch wieder so ein Ding gewesen, wo ich gedacht habe, also da habe ich im Kino gesessen und habe gedacht, aha, Nolan hat mal irgendwo gehört, dass ein Planet, der nah an einem schwarzen Loch ist, dass der großen Gezeitenkräften ausgesetzt wäre, und deswegen müssen wir da jetzt, deswegen möchte ich hohe Wellen einbauen. So, das ist so ein Punkt gewesen, der mich dann auch rausgehauen hat, so ein bisschen aus der Immersion. Weißt du, wie ich meine? Also
ja, ich fand das schon, aber schon, was?
Der Lars wollte doch noch seinen Punkt irgendwie zu Ende bringen, oder?
Nee, ist schon okay.
Okay.
Was ich aber dann nochmal interessant fand, dass sie gesagt haben, dieser Planet kann kein Leben entwickeln, weil jeder Komet und jeder Asteroid dieses Zufallselement, was bei Evolution immer mitspielt, kann hier nicht passieren, weil jeder alles, was an diesem Planeten einschlagen könnte, in dieses schwarze Loch gesaugt wird. Und das fand ich schon wieder ein interessanter Punkt. Dass sie zum Beispiel daran gedacht haben, dass ein Planet, der so nah am schwarzen Loch ist, nie irgendwelche Sporen oder Bakterien aus dem Weltraum bekommen kann. Also diese Panspermie-Theorie, dieser sehr beliebt, ist, dass alles das sofort in Schwarze Loch gesaugt wird. Und dass deswegen dieser Planet zwar diese Kohlenstoffverbindung und Wasser hat, was ja Voraussetzung fürs Leben ist, aber trotzdem unbewohnbar ist, weil dort nichts entwickeln kann. Das fand ich schon sehr interessant.
Ja, ich würde jetzt erstmal noch kurz auf einer groberen Ebene über den Film reden wollen, was mir daran, dass das ein Hollywood-Blockbuster ist, sehr gut gefallen hat.
Ja, man muss ihm auch zugute halten, es ist ein Film, der weder eine Fortsetzung noch eine Adaption ist, also ein originäres Drehbuch hat.
Also das ist schon, das ist heutzutage schon...
Ja, es ist traurig, aber wahr. Also kannst du es ja nicht leugnen, dass heute jede Menge Sequels und Comic-Adaptionen und Buch-Adaptionen rauskommen. Und gerade bei den, wenn man jetzt mal so schaut, Highest Grossing, also so einnahmentechnisch, wenn man schaut, was da rangiert, dann ist halt originales Drehbuch schon eine Besonderheit.
Und es wird auch hoffentlicherweise kein Sequel dazu geben.
Nee, wird's nicht. Das würde nicht passen.
Nee. Also ich glaube, nach The Dark Knight Rises wird sich erstmal Nolan von Sequels fernhalten.
Also was ich interessant bei dem Film fand, ist halt das Storytelling. Du hast einen extrem langen Film zum einen, der aber im Gegensatz zum Beispiel zu 2001 kaum Längen hat. Also du hast zwar viele lange Dialoge, aber es passiert halt immer was. Und es passiert extrem viel Charakterentwicklung, finde ich. Und davon wird der Film einfach super getragen.
Findest du wirklich? Also ich fand vor allem die Dialoge echt mies geschrieben. Also ich habe jetzt in der Synchro geguckt. Und ich fand, dass die Dialoge waren echt, die Figuren waren nie als Figur da, sondern die waren immer da, um mir als Zuschauer alles zu erklären, diese ganzen Dialoge.
Das ist ja was Nolan generell vorgeworfen wird, dass er dieses Zwischenmenschliche nicht so gut hinkriegt.
Ja, und das fand ich da auch. Also die Figuren haben alle nur eine Eigenschaft. Jede Figur hat eine Eigenschaft. Die ganzen Astronauten, die mit hochfliegen, bis auf Anne Hathaway und eben Cooper.
Das sind ja auch alles Redshirts, der Rest.
Ja, genau, die waren total über. Von denen hat man auch nichts mehr gewusst. Oder der Typ, der zwischendurch 25 Jahre alleine auf dem Raumschiff ist, den zeigen sie vorher, dass er gegen die Wände schlägt und dass er irgendwie, dass er Probleme hat damit, dass er jetzt da im Weltraum rumfliegt und so. Der ist scheinbar schon psychisch labil. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt haben sie so einen Engel. Und als sie ihn dann alleine gelassen haben da oben, habe ich gedacht, okay, sie wissen, dass er psychisch labil ist, da kommt doch bestimmt noch irgendwas nachher. Und dann kommen sie da an, er steht da im Morgenmantel mit einer Tasse Kaffee und sagt, ach, wie war's auf der Arbeit, Schatz?
Ja, der hat wahrscheinlich ist er The Dude geworden.
Ja, das fand ich so, oh, also der Nolan scheint irgendwie nicht so ein richtiges Gefühl für echte Menschen zu haben.
Der hat wahrscheinlich bei Case das Humorlevel auf 120 geschraubt.
Ja, oder so.
Der hat Abwesenheit und hat sich ganz lang Witze erzählen lassen.
Vielleicht also, hat es mir auch deswegen nur so gefallen, weil es halt mal leider eins von den erfrischenden, Ausnahmen ist bei den Hollywood-Filmen. Weil irgendwie muss es bei Hollywood jetzt irgendwie immer total krasse Action sein, viele es Kämpfe,
gab ja auch viel total Geballer. Krasse viel. Action. Also gerade wenn Matt Damon auftaucht, und ein bisschen verrückter Wissenschaftler spielt, was ich ja lustig fand, er ist ein Astronaut, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist und nächstes Jahr wird er auch wieder einen Astronauten spielen, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist, in The Martian-Verfilmung.
Aber du hast halt
da gab es schon diese Action, also da, wo er dann sich an diese drehende Raumstation ankoppeln muss, das war schon sehr actionreich.
Ja, aber das war auch wieder so komisch geschnitten, fand ich. Sie zeigen da ungefähr 500 Mal, wie diese Klammer nicht an das Raumschiff andockt. Und das hat bei mir dann, als ich das gesehen habe, schon so einen Family Guy-Effekt gehabt irgendwann, als sie das dann zum vierten, fünften, sechsten Mal gezeigt haben. Da wird das ja als Gag irgendwas oft wiederholt oder so. Und das fand ich da echt unfreiwillig komisch, muss ich sagen. Also ich weiß nicht.
Also ich sehe bei den aktuellen Science-Fiction und so Filmen schon sonst schon den Trend, dass da zwei riesige Konfliktparteien aufgemacht werden und dann gibt's da ein riesen Schlachtfeld und etc. pp. Und das lässt der Film halt komplett aus.
Ja, aber ich weiß nicht. Also das, was Interstellar zeigt, habe ich überall schon mal in einzelnen Filmen besser gesehen. Das ist dieses Überambitionierte. Also er macht ja ganz viele Themen auf. Und das versucht er alles in diese 3 Stunden zu packen. Und solange der Film auch ist, dafür hat er nicht genug Zeit. Hätten sie daraus eine Serie gemacht mit, was weiß ich, 10, 13 Folgen oder so, ey, das wäre super geworden. Die Figuren richtig ausbreiten.
Miniserie.
Ja, genau. So wie die Briten das ständig machen bei der BBC. Da hätten die Figuren ausbreiten können, die ganzen Theorien ausbreiten können. Das wäre alles nicht so plakativ gewesen mit der Erklärung. Also warum muss man einem Ingenieur erklären, dass die dreidimensionale Form eines Kreises eine Kugel ist?
So muss man. Glaubst du nicht wirklich, dass das ein Loch ist? Das fand ich schon sehr lustig. Also, aber ja, also er ist ja kein Ingenieur, er ist ja Pilot. Also das fand ich schon.
Doch, er ist Ingenieur.
Nee, er war NASA-Pilot, also ist einer, der da hochgeschossen wird und diese.
Ja, aber auch Ingenieur, das sagen sie zumindest oft. Er handelt nicht danach, aber sie sagen es.
Aber ich habe den immer, also für mich war das in dieser Charakterentwicklung nicht inkonsistent, weil für mich war das immer so ein Testpilot-Typ, also so einer, der halt so gerne fliegt und Action hat, aber nicht so auf dieser wissenschaftlichen Ebene operiert. Und ich meine, wie viele NASA-Ingenieure machen sich täglich Gedanken über Wurmlöcher? Und gerade Leute, die, gerade NASA-Ingenieure, die vor 20 Jahren irgendwie Farmer waren.
Aber ja, aber davon ab, also der Film erklärt ja wortwörtlich, die dreidimensionale Form eines Kreises ist eine Kugel. Und dass jemand, der sich mit räumlichem Denken befasst,
er muss aber auch erstmal drauf kommen, dass mir war das im Moment auch nicht klar, dass das dann, also ich wusste, ich habe davor auch wirklich gedacht, dass das Wurmloch jetzt irgendwie ein richtiges Loch ist und keine Kugel.
Ich also, fand es ja, schön, dass sie das dem Zuschauer erklärt haben.
Ja, das war natürlich dafür da, aber weiß nicht. Das ist so, das hat mich rausgehauen, weil die Figuren das in der Realität so nicht sagen würden.
Ich fand es halt lustig, dass sie die Szene von Deep Horizon komplett 1:1 nachgebaut haben.
Ja, von Event Horizon, ne?
Ja, Event Horizon, so mit diesem Papier und dann den Stifte stecken, so, ja, okay, gibt's keine anderen Erklärungen, könnte dann nicht irgendwo TARS irgendwie was Lustiges machen können.
War diesmal nur kein Schmuddelkalender.
Ja, aber um auf TARS zu kommen, also die Roboter.
Die waren geil.
Das war schon wirklich das, also es sind irgendwie leben wir gerade in einer Zeit der Sidekicks, also die Minions, die Pinguine und jetzt die Roboter. Also alles so Sidekicks, die irgendwie nur so ein Comic Relief sein sollten, stechen aus der eigentlichen Produktion heraus.
Ja, die waren einerseits total die coole Hommage an 2001. Von der Form her sahen die halt aus wie der Obelisk und vom Charakter her haben sie auch, ja, sie haben ja einen Hellwitz gemacht, relativ zu Anfang ja schon.
Ja. Ja, wo er ja sagt, ich kann dich auch aus der Schleuse rauspusten.
Genau, ja.
Ich glaube, er sagt ja nicht so, aber I'm a friend, I can't do that.
Ja, das weiß ich nicht.
Ja,
aber kann gut sein.
Wir haben es ja alle nicht im Original gesehen. Deswegen wissen wir es ja nicht.
Und ich fand das Design auch im Nachhinein gar nicht so unrealistisch. Also sie sind ja sehr multifunktional.
Also das ist mir eigentlich egal, aber ob es realistisch ist oder nicht, aber es sah einfach cool aus. So, und es hat funktioniert für den Film.
Ja, es war mal was Neues halt, nicht so wie Michael Fassbender oder
richtig
irgendwie andere Sachen. Oder das wie Hell, dass er in dem Schiff verbaut wurde.
Die verschiedenen Arten an Bewegungskonzepten, die schon allein haben, was wir da aus so einem viereckigen Klotz alles rausholen können.
Ja. Die Roboter waren glaube ich, mit das coolste am Film für mich.
Ja. Die kann man.
Ja, was mir am meisten reinkonstruiert sich angefühlt hat, war wirklich die Szene mit dem Wissenschaftler auf dem einen Planeten da und dass er dann auf einmal das dann umbiegen und brechen irgendwie versucht werden muss, da einen Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen.
Ja, so im Großen und Ganzen fand ich das schon okay, weil da eben auch wieder diese Frage aufgemacht wird von wegen Individuum oder Kollektiv so. Aber so in den Details ist das auch wieder total seltsam gewesen. Also warum baut der eine Bombe 2 Meter von seinem Kopf hin?
Warum überhaupt behauptet er erstmal, dass dieser Planet bewohnbar sei? Er hätte doch gleich sagen können, hier kann man nicht wohnen.
Ja, warum muss er alle umbringen? Er hätte doch vielleicht, die sind doch jetzt eh da. Also
du kannst
die
nicht würden erzählen,
doch sowieso nicht zurücklassen.
Ja, ja, genau. Also es war völlig, man kann es drauf schieben, ja, wäre verrückt geworden. Aber
ja. Ja. Und dann ist so, was ist so, so klar, was bei der Ankuppel
das war von Anfang
Situation an, passieren.
Dann wird. Hieß es, manche haben gesagt, oh, das kam total überraschend, dass er dann irgendwie explodiert ist. Und ich so, das war doch total klar. Also man hat ja schon gesehen, diese Klammern greifen nicht. Wie gesagt, man hat dieses öfters gesehen, dass diese Klammern nicht greifen. Und ja. Also, ja, Matt Damon war halt so ein bisschen draufgefroppt. Aber was noch viel mehr draufgefroppter war, war das Ende. Was nach dem Tesseract kam. Also wie gesagt, im Tesseract finde ich sehr gut, eine sehr realistische, also wenn man mal einen Tesseract richtig sehen will, dann dort. Also ein vierdimensionaler Würfel, das ist genau das, was dort gezeigt wurde, wie man es halt am besten darstellen kann. Aber dass der Ende danach, das war so unnötig.
Das hat man der Tesseract-Begriff genau was mit dem Tesseract-Begriff von Marvel zu tun? Oder nein, haben sie das einfach nur genommen, weil es cool klingt?
Also das wird also der Tesseract ist ja der Space Cube, also der Würfel, der dich durch den Raum teleportieren kann und irgendwie so, aber im Grunde ist das kein waschechter Tesseract. Ein Tesseract ist per Definition ein Würfel im vierdimensionalen Raum. Also normale Würfel haben ja nur drei Dimensionen und der hat halt eine vierte Dimension durch die Zeit. Und wie man halt im Film gesehen hat, kann ja Matthew McConaughey auch durch die Zeit reisen in diesem Würfel.
Ja.
Und das ist genau das, was ein Tesseract ist.
Mhm.
Ja.
Ich bin ja komplett, also fast komplett ohne Vorwissen an den Film rangegangen mal wieder. Ich habe bloß halt den Trailer gesehen, wo ich aber auch schon mittlerweile wieder fast alles vergessen hatte am Anfang vom Film und war dann zum Beispiel extrem überrascht, Michael Caine zu sehen.
Ja, Michael Caine ist halt, kommt doch in jedem neuen Film vor.
Ja,
ich war überrascht, dass
mit ihm habe ich
hier, wie heißt
er? Nicht gerechnet.
Matt Damon hat man ja auch nicht gerechnet.
Nee, wie heißt der, wie heißt andere Standard-Nolan-Darsteller? Ach, Bruce Wayne. Christian Bale, nicht noch auch noch aufgetaucht Bale. Ist.
Mit dem habe ich ja auch einen komischen Trailer gesehen, den wir vielleicht noch besprechen müssen später mal.
Ja, in einer anderen Folge.
Diesen, ja, Moses und Ramses-Trailer.
Komm, geh mir weg mit Moses.
Also das fand ich jetzt aber bei Interstellar auch cool mit den Trailern, weil die nicht viel verraten haben. Also das muss ich schon sagen.
Im Gegensatz zu den Reviews, die waren schon ein bisschen arschig.
Habe ich nicht gelesen. Habe ich extra.
Nee, das ist bei mir so im Feed wieder so durchgerauscht. Gerade The Verge hat so geschrieben, gleich in der Überschrift in Caps Lock, in diesem Film kommen keine Aliens vor. So von wegen, toll, das musste ich jetzt nicht unbedingt wissen, um diesen Film irgendwie anzuschauen. Und das haben sie irgendwie so, ja, zu innovativ, keine Aliens, es waren die Menschen all along. Und ich so, ja, ja, toll.
Ich war ja mit meinem Bruder im Kino, der ist jetzt 14 und da hatte ich danach gedacht, okay, der wird ihn bestimmt total langweilig gefunden haben. Und dem hat er gefallen. Dem
hat der Bruder überhaupt alles verstanden mit 14 Jahren, mit Wurmlöchern und Tesserakten und fünfdimensionalen Wesen?
Ich glaube nicht alles, aber er fand es zumindest nicht langweilig. Und er hat gesagt, das war doch viel Action, was willst denn du?
Ja, und jetzt sag ihm mal, und jetzt kommt der Film, auf dem alles basiert. Zeig ihm 2001 und verkauf ihm das als Prequel.
Ja,
und genau. Dann guckt ihr noch 2010 zusammen, den Nachfolgefilm.
Ja, aber 2000, oder dieser Contact, wo ja Matthew McConaughey ja auch schon mitspielt.
Ja, Contact steht ja auch mit da drin, ne? In Interstellar. Also Contact, Event Horizon, 2001, so, das sind so die Väter von Interstellar.
Ja, alles, was man 14-Jährigen unbedingt zeigen sollte, besonders
Event Horizon, genau.
Den ungeschnittenen.
Wie fandet ihr die gesamte Storyline um seine Tochter?
Gut, also gerade die Szene, wo er sich verabschieden muss und dann im Streit, was er auch immer so sagt, ja, wenn du dich mit deinen Eltern streitest, vertrage dich immer mit ihnen, bevor du ins Bett gehst oder bevor du wegreist. Und das ist ja gerade das, der streitet sich mit der Tochter, bevor er in den Weltraum fliegt. Also so das ultimativ Dümmste, was man für den Familienfrieden machen kann. Ich fand auch den Sohn irgendwie interessant. Also dass er so halt der so also er hat sich mit seinem Schicksal abgefunden, so ja, ich bin jetzt halt Farmer und ich muss es halt machen und also so am Anfang auf jeden Fall fand ich ihn halt sehr interessant, dass er halt so einfach sich abgefunden hat mit seinem Leben.
Was ich ja seltsam fand, war, Cooper fragt die ganze Zeit nach seiner Tochter, aber nachher nicht einmal nach seinem Sohn. Also,
ja, weil ihm klar war, dass sein Sohn irgendwie schon zurechtkommen wird.
Ja, aber trotzdem ist das irgendwie...
Es geht halt um die Vater-Tochter-Beziehung. Der Sohn ist halt viel am Platz.
Ja, genau.
Also, I don't care.
Fand das Dramazeug am Anfang auf der Erde eigentlich ziemlich cool, auch wenn sie dann zeigen, wie er hinterher wegfährt, die Szenen, die man schon im Trailer sieht, wo er dann im Auto sitzt. Das war eigentlich richtig cool gemacht. So, und hinterher, wo sie dann schon eine Weile im Weltraum sind und dann guckt er sich ja diese Videobotschaft an und dann schneiden sie wieder auf die Erde. Da habe ich so gedacht, so, hä, was, wieso? Und
ich fand dann aber cool, diese Transition von ja, dem Weltraum in die Erde zurück.
Das war vom Optischen her schon ganz cool gemacht, aber ich fand, es hat auch von der Geschichte nicht gepasst. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel auf eine Figur, die vorher nur als Nebenfigur da war. Das war so, weiß ich auch nicht, warum machen die das? Also diesen ganzen Teil auf der Erde, diesen zweiten Teil, den hätte ich komplett weggelassen und ich hätte die Perspektive von Cooper beibehalten und dann diese Sachen, die sie darüber erzählt haben, da hätte ich mir nur das Wichtigste rausgegriffen und das über Videobotschaften gemacht.
Ja.
Weil das diese Einsamkeit, die in dem Raumschiff herrscht, da ganz weit draußen und aber alleine.
Sie mussten noch diesen Michael Caine-Plot, dass er irgendwie gelogen hat, dass es gar keine Raumstation geben wird.
Ja, das hätte man aber auch irgendwie machen können.
Und im Grunde will er gesagt, wird ist die Aussage, ja, es ging ja gar nicht um Cooper, es geht ja um seine Tochter, die dann die Menschheit rettet.
Ja,
durch diese Raumstation.
Das funktioniert am Ende sowieso nicht so richtig für mich, aber gut.
Was ich jetzt, wo ich schon ein bisschen länger drüber nachdenke, auch komisch finde, ist, dass sie zwar Sachen an die Raumstation, also an das Spaceship schicken können, aber von dem Spaceship nichts runter.
Ja, wegen dem schwarzen Loch.
Ja, das hatten sie vorher mit den Sonden auch schon, dass irgendwie von der einen Seite nicht so richtig was durchkam. Das haben sie eingeführt, also das fand ich schon okay.
Aber trotzdem schade, ich war so euphoriert aus dem Film rausgekommen und jetzt reden wir und mir quasi gemeinsam den Film ein bisschen madig.
Ja, also ich fand nicht so gut, ich fand ihn eher so mittel.
Das war auch bei The Dark Knight Rises so, kurz nach dem Kino waren alle euphorisch und dann haben sie mal über den Film nachgedacht. Und dann so, wie ist denn da Batman in die Stadt reingekommen? Oder wieso verwendet er so viel Zeit, um ein Street Art zu machen auf der Brücke mit Gasoline? Also.
Naja, mit The Dark Knight Rises würde ich den Film zwar nicht unbedingt vergleichen von der Qualität her.
Von der Qualität her nicht, aber von der Logiklückenhaftigkeit. Interstellar ist so der Circus Barnum der Filme. Also er will irgendwie alles machen.
Ja.
Circus Barnum?
Ja, das ist so, kennst du das nicht? Das ist so, es gab früher einen Zirkus oder so die Legende oder der Mythos, ein Zirkus, der alles konnte, irgendwie Artisten und Tiere, und das verwendet man so als Begriff, wenn irgendwie gerade bei Aussagen, also eine Barnum-Aussage wird gerade in Horoskopen getroffen, also so allgemein, dass sie auf alles zutrifft. Und so ist auch Interstellar versucht, irgendwie alles abzudecken, was es im Film abzudecken gibt, Science Fiction und Philosophie und Beziehung und Liebe und
Für mich insgesamt ist Interstellar, fühlt sich so an wie Nolans Interpretation von 2001, weil der Film ähnlich aufgebaut ist. Wir haben am Anfang so eine Entdeckungsphase, also wir haben dieses Wurmloch entdeckt, dann kommt die Weltraumreise, ist auch ähnlich dargestellt, die Drehung des Raumschiffes, und wir sehen das aus der Perspektive des Raumschiffes und so. Das fand ich alles auch gut gemacht. War relativ realistisch, so mit der Rakete, wie die einzelnen Stufen am Anfang abgesprengt werden. Weil es auch Kappes ist, weil die nachher mit dem Ranger von den anderen Planeten einfach so starten. Aber gut. Und dann hinterher dieses Psychedelische, dieses philosophisch-metaphysische und so. Aber ja, der Film franzt einfach total aus, finde ich, nach allen Seiten. Bringt keine Fragestellung so richtig auf den Punkt. Und das hat mich total genervt. Dazu noch diese pathetischen Erklärungsdialoge die ganze Zeit, die mich immer wieder rausgehauen haben. Der Film war dann stark, wenn er einfach Sachen gezeigt hat. Wie der Ranger zwischendurch durch die gefrorenen Wolken fliegt, war cool. Wie die riesigen Wellen waren cool. So, das, also ich hätte mir vielleicht mehr Planetenerkundung und so gewünscht und weniger Weltformel und
Dings. Das schwarze Loch war cool.
Ja.
Ja.
Wo die Streifen außenrum.
Damit haben sie sich auch gebrüstet, dass sie sagt, ja, irgendwie 3000 Wissenschaftler haben sich 50 Jahre hingesetzt und haben überlegt, wie könnte ein schwarzes Loch aussehen? Und das ist dabei rausgekommen. Das wurde auch nochmal irgendwie in so einem Wissenschaftsblock aufgegriffen. Wie sieht ein schwarzes Loch aus? Und was macht jetzt Interstellar so revolutionär daran? Aber gut, es ist mir auch vorher nicht aufgefallen, dass sie von der Erde irgendwie mit einer Rakete wegfliegen müssen. Und bei diesem Planeten, der auch irgendwie eine höhere Schwerkraft als die Erde hat, können sie mit diesem kleinen Raumschiff wegfliegen.
Ja, das fand ich so,
Da hat Kip Thorne wahrscheinlich gerade geschlafen, als sie die Szene gedreht haben.
Ja, nachher im Tesseract behaupten sie auch die ganze Zeit, irgendwie Menschen wären dreidimensional, aber das ist ja auch Blödsinn. Wir sind ja vierdimensional. Wir bewegen uns ja vorwärts in der Zeit.
Wenn ich mein metaphysisches Wissen ansammle, sind wir vierdimensionale Raumwürmer. Was gerade so die aktuelle metaphysische Lehrmeinung ist.
Ja.
Deswegen fand ich auch die Darstellung des Tesserakten gut. Aber, wie das gezeigt wurde und wie das erklärt wurde, so. Das ist ein Tesserakt. Und deswegen können wir da die Sache, auch diese Frage, die gestellt wurde, warum bauen die Menschen der Zukunft gerade ein Wurmloch Richtung schwarzes Loch und nicht irgendwie eine Gegend, wo es gerade günstiger ist, Planeten zu besiedeln?
Ja, sie müssen ja noch andere Systeme erreicht haben, ne? Das ist ja auch so ein grundlegendes Problem beim Film, finde ich, weil sie ja 12 Leute durchschicken und nur in dieses eine System fliegen. Aber wenn sie mehrere Systeme erreichen könnten von dem Wurmloch aus, dann müssten sie ja theoretisch auch von der Erde aus mehrere Systeme erreichen können. Das ist ja irgendwie, weiß ich auch nicht, fand ich komisch.
Ja.
Aber gut, ja, das sind halt, das würde ich noch unter künstlerische Freiheit verbuchen. Ja.
Für mich ist es trotz allem ein guter Anwärter für einen Film des Jahres.
Was er gut macht, ist, wie gesagt, das Visuelle, und er macht Lust auf Raumfahrt, ja. Er hat eine positive Zukunftsvision. Er hat ein positives Technikverständnis. Wir haben heute ständig irgendwo Apokalypsen mit irgendwelchen Techniksachen. Das fand ich wirklich gut.
Und die Mittel der Raumfahrt von den Raumschiffen her gesehen, es ist nicht wirklich so weit draußen. Es ist nicht Star Trek. Es ist relativ nah an unserem, was wir haben, dran.
Ja, also von der Reisegeschwindigkeit her und so passt das alles.
Was ich auch sehr lustig fand, diese 9 Fragen von Neil deGrasse Tyson an den Film. Dann die 9. Frage ist so, was total unrealistisch ist, was sie den Kindern in der Schule erzählen, von wegen Apollo ist nie passiert. Moment mal, wir erzählen den Kindern jetzt auch schon in der Schule Scheiße. Was in den USA gerade ganz schlimm ist. Das fand ich eine sehr gute Aussage auf das Schulsystem in den USA, dass sie dann anfangen, ja, Apollo-System war eine Propagandalüge für die Sowjetunion und wir müssen uns jetzt auf die Erde konzentrieren und wir sollten diesen Kindern keine Flausen über den Weltraum in den Kopf setzen.
Ja, also das ist auch so ein Punkt, ich hätte mir mehr von dem sozialen Zeug gewünscht. Also wer hat zum Beispiel die Embryonen ausgesucht, mit denen da die neue Zivilisation gestartet werden soll?
Und hat die werden überhaupt ausgebrütet? Musst ihr alle Anne Hathaway ausbrüten
oder wie? hat vielleicht irgendeiner mal geguckt, dass der Typ, der das aussucht, nicht gerade in der Aryan Nation ist oder so? So.
Oder irgendwie, wenn man jetzt Utopia, das ist eine andere Geschichte, irgendwelche Zigeuner nur noch hat oder sowas.
Ja, das ist...
Also, und auch, ja, ich hätte viel mehr auch diese, dass dann diese Drohnen einfach unendlich in der Luft hängen, weil sie irgendwie solarbetrieben sind und die Bodenkontrolle abgeschaltet wurde und dass man die jetzt so einfangen kann wie so Wildtiere und dann für sich arbeiten lässt. Das fand ich auch sehr interessant.
Ja, und die Drohnen sind auch das Einzige, was wir so außerhalb von Kansas erfahren, ne? So praktisch. Also ich sag jetzt Kansas, weil wir nicht richtig wissen, wo das ist. Aber
die ganze USA sieht so aus mittlerweile.
Ja, genau. Und das ist auch immer NASA, das ist sowieso so ein Ding. Also die NASA zieht sowas alleine durch, ohne irgendwelche anderen Raumfahrt-Dings.
Wahrscheinlich haben selbst die anderen schon alles geschlossen.
Ja, aber China hat doch startet doch im Moment erst durch. Afrika hat ein Raumfahrtprogramm, Europa hat ein Raumfahrtprogramm.
Ich glaube, die Amerikaner bilden sich schon sehr was auf die NASA ein. Oh, ja, also das hat mich auch bei den Martian gestört, dass dann immer so, die NASA sind die geilsten und irgendwie sowjetisches Raumfahrtprogramm, das war irgendwie ganz, ganz schrecklich. Also alles ganz böse Menschen bei der Mir.
Ja.
Und die NASA, das sind die coolsten. Das ist immer so, also, das Narrativ überall.
Ich fand, man hat überhaupt kein Gefühl für die Welt bekommen, weil es immer nur auf diese kleinen Aspekte beschränkt war. Und auch, das spielt auch mit in dieses, in das Wissenschaftsverständnis des Films rein. Das fand ich auch total blöd eigentlich, weil der Film behauptet ja groß wissenschaftlich zu sein und so. Und dann zeigen die halt diesen komischen alten Mann in seinem Keller sitzend, wie auf einer großen Tafel die Formeln aufschreibt. Und so funktioniert ja Wissenschaft nicht. So eine wichtige Formel, die hätte man ja dann der internationalen Forschergemeinschaft übergeben und ne, so. Das fand ich halt so schade, weil das durch Kleinigkeiten hätte man das viel besser machen können. Das ist so knapp daneben ist auch vorbei.
Aber dann hätten sie halt dieses pathetische, ja, sie wischt dann die falschen Stellen der Formel ab und schreibt sie neu nicht machen können.
Ja, ich meine
halt, das ist so ein bisschen. Die Amerikaner retten die Welt durch die Hintertür.
Ja, genau. Und auf diesem anderen Planeten, den sie da erkunden, stellen sie auch die Amerika-Flagge auf und nicht irgendwie mit einem Weltsymbol oder mit dem Symbol der UNO oder was weiß ich.
Ja, das kann man Nolan, von dem man es ja am wenigsten erwartet, irgendwie.
Ja, das mit den USA-Flaggen, dafür sind ja andere Regisseure eigentlich mehr bekannt.
Ja.
Wie heißt der gleich, der die Transformers gemacht hat? Genau der.
Ja.
Aber dann, ich würde mal sagen, machen wir jetzt mal Schluss mit dem Film.
Nicht mehr über Rosetta.
Willst du das Fass auch noch aufmachen?
Rosetta machen wir, wenn Angbo wieder da ist.
Ja.
Ja, vielleicht. Ja, unser Space Science Experte.
Mir fällt gerade auf, ich habe den Film geguckt, direkt nachdem ich den Livestream von Rosetta verfolgt habe. Vielleicht hat der mich auch versaut für den Film.
Ja. Die hat gedacht, oh, das können wir aber echt besser.
Genau.
Habt ihr das mit dem Hemd mitbekommen, das Hemdgate?
Ah, ja, Shirtgate.
Ja, das war so ein bisschen. Er hat sich auch noch entschuldigt, der.
Ich verstehe da beide Seiten nicht so richtig. Er hätte einfach was Neutrales anziehen können, wenn dann fucking TV-Team
kommt. Das T-Shirt ja dann während des Livestreams nochmal ausgezogen und sich so ein ESA-Rosetta-Shirt angezogen.
Ja.
Also da haben sie. Es ist eigentlich ziemlich egal, was da drauf ist. Es ist einfach kunterbunt und hässlich.
Aber ich fand's lustig, dass es bei jeder Mission irgendwie so jetzt ab sofort so einen coolen Typen dabei sein muss. Es gab ja schon diesen Star, also der sich so einen Stern ins Haar geschnitten hat bei der Curiosity-Landung.
Star Burns?
Nein, es gab so einen Typen, der irgendwie so einen ganz feschen Haarschnitt hatte, wo er sich dann irgendwie so Sterne in die Schläfe rasiert hat. Das war auch so die erste Form, so dass es jetzt zeigen muss, bei der NASA und bei der ESA atmen jetzt auch coole und hippe Leute. Und die haben
Tattoos. Ja, dann halt doch so ein bisschen in der Art wie Starburns von Community.
Nein, er hatte keine Echse.
Okay.
Aber das finde ich halt ein bisschen schade, dass es da irgendwie so weit kommen musste, dass da niemand mal gesagt hat, du, heute ist Fernsehen da, kannst dir nicht was Gescheites anziehen.
Ja. Aber da reden wir vielleicht nächstes Mal drüber, über die Landung und was sich bis zum nächsten Mal vielleicht noch so ereignet hat.
Gut, dann.
So ein bisschen den Spannungsbogen aufrecht halten. Dass die Leute auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn sie den wenn sie den Christopher sagen hören.
Oh Gott, es geht schon wieder los. Nein. Dann. Danke, lieber Lars, für den Besuch, die Ehre, die du uns erwiesen hast mit deinem Besuch.
Bitteschön, gerne wieder.
Wir hatten ja einige Fässer, die wir noch besprechen könnten, wenn mal weniger Themen sind.
Das glaube ich nicht, dass wir mal zu wenig Themen haben.
Zum Beispiel hatten wir ja diese Twitter-Diskussion über die in Büchern geänderte Sprache und ob das denn jetzt gut ist oder nicht.
Ja, gerne.
Genau. Da haben wir schon was fürs nächste Mal, wo sich auch die Leute drauf freuen können. Und ich sag dann mal Tschüss.
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 So, jetzt hoffe ich, dass